Auch diese Ausgabe von Streter Bender-Streberg wird wieder gesponsert von Readly, meiner Bahnhofsbuchhandlung für unterwegs. Ich habe es immer gesagt, Bahnhofsbuchhandlung deshalb, weil bei Readly bekomme ich nicht nur meine Lieblingsdeutschsprachigen Magazine, sondern auch meine Lieblingsinternationalen Magazine. Magazine wie zum Beispiel die Total Film oder die Empire, eines der besten Filmmagazine der Welt. Oder den Rolling Stone, den deutschsprachigen und den amerikanischen. Oder auch Psychologie Heute oder National Geographic, wirklich alles. Also sie ist für jeden Geschmack was dabei. Readly kostet im Monat 9,99 Euro. Wenn ihr einen Account anlegt, habt ihr automatisch 5 Profile. Also da kann sich die ganze Familie kann sich da dranhängen. Es gibt eine Download-Funktion für Offline-Lesen. Es gibt, ihr habt Zugang zu den aktuellen Ausgaben, natürlich, aber auch zu dem ganzen Backkatalog der Publikation eurer Wahl. Und ganz wichtig, es ist jederzeit kündbar, also keine Abo-Falle, was für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist. Wenn ihr Readly jetzt einen Monat lang kostenlos Probe fahren wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Geht einfach auf www.readly.com/sbs. Registriert euch und habt auf Anhieb 5000 Magazine zur freien Auswahl. Viel Spaß damit und jetzt viel Spaß mit Streter Bender-Streberg, der Podcast.
Dieses Mal bei Streter Bender-Streberg.
Thorsten sitzt auch da und hat bestimmt auch irgendwie ein Werkzeug im Moment, wahrscheinlich einen Hammer da griffbereit. Ja, als hätte ich's,
unglaublich.
Als hätte ich es gewusst.
Der Tor von Waltrop. Ja.
Jetzt Streter Bender Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Streter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Wollen wir anfangen?
Ja, sieht so aus, ne?
Ja. Herzlich willkommen zu...
Boah, alter Falter, schreist du da rum, ey. Mach doch Night Talk.
Herzlich willkommen und hallo zu Streter Bender Streberg. 86, ne? Sind wir 86?
Du sagst selber Berg übrigens, ne? Hast du denn
ja, Berg. Aus, meine Güte, ne, ich komme aus Bochum.
Ja, aber
ich sag ja auch nicht Bockum. Ja, gibt's aber, Bockum eigentlich? Ich höre das immer Bockum. Im Radio.
Am Bockum Höfel.
Bockum. Da denke ich immer, versprechen die sich? Gibt's das überhaupt, diesen Ort? Aber okay.
Bockum.
Herzlich willkommen zur 86. Ausgabe von Streter Bender Streberg, der Podcast. Und
diesmal, wenn alles gut klappt, sogar mit Bild.
Gary, ja, okay, was war los? Ja, ich
wir
könnte
mal
das
kurz
ich,
drüber reden.
Ich könnte das jetzt technisch erklären, was los war, aber das wäre
ja.
Du hast
das wäre so, aber läuft alles
hast,
ja, es läuft
du
alles
hast
ja.
Du hast versagt, du hattest eine Aufgabe, Gary, du hattest eine auf nein. Also, erstmal möchte ich mich mal wieder vordrängeln, wie es meine Art ist, und möchte mich entschuldigen. Ich habe aber beim letzten Intro gesagt, dass es Absicht war, dass wir kein Bild hatten. Und das war natürlich ironisch gemeint. Aber diese Ironie kam nicht bei jedem an, was dafür spricht, dass ich nicht besonders gut Ironie vermitteln kann. Nein, es war einfach ein Fehler und es kann passieren. Willst du machen? Steckst du
ja,
nicht drin?
Ja, es war einfach, sag es doch so, wie es ist. Dann. Ich habe ja keine Probleme mit. Ich habe einfach vergessen, auf Rex zu drücken. Nein,
also wir
hatten, okay, pass auf, jetzt erzähle ich es ganz kurz. Wir hatten angefangen und alles war easy beasy und mit einmal froren die beiden, weil ich bin immer derjenige, der das aufnimmt, mit einmal froren die beiden Pansen froren ein. So, ich musste diese Zoom-Konferenz musste ich abbrechen und die beiden neu einladen. So, genau. Und als ich sie dann neu eingeladen habe, habe ich dann vergessen, auf Rec zu drücken.
Alles
so,
klar.
Das war das Problem. Dass wir den Ton hatten, das ist, weil alle drei wir unseren Ton separat aufnehmen. Thorsten, ist das bei dir auch der Fall? Nimmst du den gerade separat auf? Du Arsch.
So eine blöde, dumme Sau, ey.
Ja, nehme ich auf. Ja, klar.
Ja, wirklich?
Ja, hier, guck mal, ich nehme auf. Auf dich nehme ich auf.
Werden,
ja.
Und wir werden, okay. Gary, wir werden dir das ganze Leben lang läuft? Ja. Hast du auf Play gedrückt? Hast du auf Play gedrückt? Doppelfinger? Ja. So.
Den müssen wir da reinmachen, nach dem Pipi.
Ja, weißt du, vor allen Dingen, wir machen das ja jetzt schon so lange, ne? Und ich habe immer im Hinterkopf, dass mir das irgendwann passieren wird. Und irgendwann passieren wird. So, und jetzt habe ich es aus dem System raus und dann weiß ich auch nicht.
Jetzt lassen wir aber den Gag auch mal. Jetzt ist gut. Jetzt, das ist wie wenn man den gleichen Gag bei Wish bestellt. Das kann man auch nicht mehr machen, den Gag.
Bei Wish?
Ja, es gibt man kann auch Vergleiche wie bei Wish bestellt eigentlich nicht mehr machen.
Kannst du nicht mehr machen. Nein, es gibt halt dieses, was man bei Twitter und was ich, in irgendwelchen komischen Shows oder bei Instagram, wenn dann so Bilder sind, dann sieht man das. Also die meisten von euch hatten Verständnis dafür. Und danke dafür und nochmal danke auch direkt am Anfang nochmal direkt an unsere Patreons und an alle, die uns liken, teilen und weitergeben und konstruktive Kritik üben. Das finden wir alles sehr, sehr schön. Das kann man hier bei YouTube machen, wenn ihr uns seht, und das kann man aber auch bei den anderen Portalen, auf denen ihr uns seht oder hört. Nee, sehen nicht nur hören. Wo sind wir überall, Gary?
YouTube und Podcast, halt Audio-Podcast.
Ja, Moment, Apple, Podcast, Apple. Ja, YouTube. Apple Podcasts.
Wir sind mittlerweile, was die Audioversion angeht, wir sind auf so vielen Portalen. Das ist unglaublich. Ich habe da komplett den Überblick verloren.
Wir wollen es nur noch mal kurz sagen, weil uns viele wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal auch hören, weil viele vielleicht jetzt durch die Sendung von PM Krause auf uns aufmerksam geworden sind, wo Thorsten zu Gast war und wir einen kleinen Einspieler gedreht haben. Doch, ja.
Das aber die lief doch noch gar nicht, oder?
Ja, doch, wenn das läuft ja auch in der Zukunft.
Ach so.
Ne, das kann ja alles sein. So, was wir hier machen ist, wir reden über den vergangenen Monat medial. Wir reden jetzt nicht über die große Politik, wir reden über das, was wir medial konsumiert haben und was wir gesehen haben, was wir gehört haben und so ein bisschen Kokolores. Das machen wir schon seit ein paar Jahren und das machen wir sehr gerne für euch. Und fangen wir mal direkt an. Gehen wir mal in Medias Res. Traditionell fangen wir eigentlich immer an mit den Nachrufen und das wollen wir auch jetzt kurz machen. Es sind zwei Männer gestorben. Der eine ist Frank, also es sind noch mehr Männer gestorben, aber zwei, über die wir reden wollen. Wenn wir über alle gestorben sind, hätten wir keine Zeit. Frank McRae. Ich weiß ja, ob euch der Name was sagt oder der Schauspieler was sagt. Wenn ich euch sage, dass dieser Mann mitgespielt hat in Filmen wie Das Wunder der achten Straße, License to Kill, der James-Bond-Film, 1941, das war der große schwarze Mann, der früher NFL-Player war. Er hat mitgespielt, das werdet ihr wissen, in Last Action Hero. In Last Action Hero spielt er den Polizeichef von Jack Slater, dem der Rauch aus den Ohren kommt. Also eigentlich die Rolle, die er in noch 48 Stunden gespielt hat.
Genau, der die ganze Zeit gesagt hat, ihr möchtet Paso Doble in meiner Pupsgrotte tanzen.
Ja. Richtig, ja, genau.
Ja, ja, ja.
Ihr tanzt hier Tango in meinem braunen Salon.
Der hatte auch... Boah, Thorsten, unglaublich im Ohren.
Wieso? Du das war ja unglaublich. Sowas kann er sich merken, weißt du?
Sowas kann
er
nicht merken, ja.
Nee, aber ohne Scheiß, der Schauspieler, Gott, der war ja, also man kann schon fast sagen, der war überpräsent in den 80er, 90er Jahren. Der hat in so vielen Produktionen, der hat immer irgendwie, der hat auch mitgespielt in Sylvester Stallones Paradise Alley, Vorhof zum Paradies. Da hat er auch mitgespielt, zum Beispiel.
Also immer so in Nemon und er hat in einer meiner absoluten...
Aber immer brilliert.
Immer großartig. Und das ist meine Lieblingsrolle von ihm und deswegen hat mich auch sein Ableben sehr traurig gemacht. In der Verfilmung von Straße der Ölsardinen von John Steinbeck mit Nick Nolte und Deborah Winger. Das war der Film, wo ich mich in Deborah Winger verliebt habe. Falls ihr den Film nicht kennt, der ist ganz, ganz fantastisch. Unser gemeinsamer Freund Klaus Gary hat mir den mal irgendwie mal auf VHS damals, ne? VHS mal gemacht. Straße der Ölsardinen, eine ganz fantastische Verfilmung mit einem fantastischen Nick Nolte, einer hinreißenden Deborah Winger. Und Frank Ray spielt den Hazel, der so ein bisschen so einen zurückgebliebenen, aber herzensguten, so eine ganz typische John Steinbeck-Figur spielt. Also wenn ihr den da irgendwo mal kriegt oder mal seht, Straße der Ölsardinen ist eine nicht nur eine tolle Literaturverfilmung, sondern auch eine ganz tolle Verfilmung.
In dem Zusammenhang könnt
ihr euch mal an die... Und der herzliche Zurückgebliebene ist nicht nur eine John Steinbeck-Figur, davon mal abgesehen.
Nein, nicht nur Nicht nur.
Den, könnt ihr euch noch an die Serie Nick Nolte, junger Nick Nolte, könnt ihr euch noch an die Serie erinnern, aller Reichtum dieser Welt, beziehungsweise Arm und Reich hieß sie, glaube ich.
Arm und Reich.
Ja, ja.
Genau, da habe ich die Box die Tage in die nochmal gesehen, nicht in der Hand gehabt, weil, wo denn? Aber die ist immer noch super teuer. Aber die Serie, die würde ich tatsächlich gerne nochmal sehen, die fand ich total toll damals.
Ja.
Und das Buch hieß aller Reichtum dieser Welt, genau.
Mhm,
mit Peter Strauss, der ja auch in Bochum war.
Ja.
Wann war denn Peter Strauss in Bochum?
Der hat doch da so einen Film gemacht, wo er so einen Gefängnisinsasse spielt, der Marathon läuft. Und der hat dann sogar bei irgendwelchen Meisterschaften, war auch basiert auf wahren Begebenheiten. Und da war Peter Strauss war im Kapitol in Bochum.
Da, wo wir Lewis Collins gesehen haben.
Wo wir Lewis Collins gesehen haben und Thomas Gottschalk und so manch andere prominente Figur.
Oh mein Gott, ja. Der andere große Schauspieler, der gestorben ist, ist Charles Grodin.
Charles Grodin.
Liebe Herren, mein Gott, Charles Grodin, immer grumpy eigentlich. Immer so ein bisschen.
Auch so ein Typ. Genau so ein Typ, der auch immer irgendwie präsent war. Aber nie so wirklich richtig. Also Charles Grodin denke ich sofort an Midnight
Run.
Midnight Run, genau.
Der Mann, der in cooler war als Robert De Niro in Midnight Run, das muss man erstmal schaffen. Also Midnight Run natürlich einer der großartigsten Filme, 88 war das, glaube ich.
Ja, von Martin Brest.
Martin Brest, ein auch fantastischer Film. Ich muss ihn mir nochmal angucken.
Großartiger Soundtrack, großartiger Film, bis in die kleinste Rolle, super durchgecastet. Ein unheimlich toller Film, der total viel Spaß macht, wie gesagt, von dem Regisseur von Beverly Hills Cop. Leider hat man nicht mehr so viel gesehen von Martin Brest, aber Charles Grodin auch super in der Rolle. Ich weiß noch, den habe ich damals in der Sneak Peek gesehen und ich war erst so, oh Gott, jetzt ein Robert De Niro-Film, aber der war so großartig, der Film.
Gab es damals schon Sneak Peeks, 88?
Ja, im UCI, ich meine, ich hätte den im UCI gesehen.
88 gab es noch kein UCI, Gary.
Das UCI, aber ich habe den definitiv in der Sneak Peek gesehen, da war es im Cinema.
Cinema
hat auch, hat auch Sneak Peeks, ja.
Ja, Charles Grodin natürlich, den meisten wahrscheinlich bekannt von einer Familie namens Beethoven, oder?
Ach ja, stimmt.
Die Reihe. Ja. Und Gary, einer deiner Lieblingsfilme, ein ganz wichtiger Film für dich. Welcher Film? Sag du. King Kong!
King Kong, natürlich. Ach ja, natürlich. Ja, einer meiner Lieblingsfilme, stimmt überhaupt.
Ein ganz wichtiger Film für dich.
Ja.
Doch, das ist ein wichtiger Film. Gary redet immer wieder über die Neuverfilmung von King Kong. Das ist doch ein wichtiger Film für dich, oder nicht?
Naja, er war damals, war es so einer der ersten super gehypten Eventfilme, so, wo man über Monate mariniert wurde mit irgendwelchen Nachrichten. Und ich weiß noch ganz genau, in der Bild am Sonntag war immer gab es halt immer Berichterstattung, immer mit Fotos, die habe ich mir dann immer ausgeschnitten und habe gesammelt. Stimmt, da spielte Charles Grodin auch mit.
Und wer hat Charles Grodin synchronisiert in King Kong?
Das weiß ich nicht mehr.
Wolfgang Pampel.
Ja, das war mir nicht so bewusst.
Harrison Ford.
Fun Fact, genau. Und Larry Hagman und Charles Grodin. Also Charles Grodin.
Alle haben ihn synchronisiert. Es war drunter und drüber.
Habt ihr den damals auch so wahrgenommen, so als Eventfilm, den King
klar.
Kong?
Ja, ja klar, da hatte ich gerade, als King Kong rauskam, hatte ich gerade, dadurch, dass ich in der Schule Scheiße gemacht hatte, mir das Becken gebrochen und musste 6 Wochen im Gipsbett im Krankenhaus liegen.
Wie bitte?
Krankenhaus liegen. Ja, ja. Und als der rauskam, da war ich 12, glaube ich. Und das war für mich schon ganz toll, der King Kong-Film. Ich habe sogar King Kong das Buch zu den Dreharbeiten gehabt. Das war sehr interessant.
Das habe ich heute noch. Ja, ja, stimmt, genau. Ja. Und da war ich auch super enttäuscht, als ich dann hinterher gelesen habe, dass dieser Roboter, dieser riesen Roboter, weil uns hat man ja wirklich so weiß machen wollen, dass das alles so ein riesen Roboter ist, so ein Kaiju, weißt du, so ein.
Ja.
Und dabei war es nur.
Animatronik.
Rick Baker in einem super
Kostüm. Nein, nicht nur. Sie hatten aus Polyschaum hatten sie auch den Oberkörper einmal gebaut.
Ja.
Sie haben auch einmal den kompletten King Kong gebaut. Da gibt es eine Szene, wo man wirklich frontal auf King Kong draufhält, der den Arm so hebt.
Total Banane.
Und das sieht auch richtig beschissen aus in dem Film.
Ja, mit so einem Gitter, ne? Mit so einem, wo das. Ja.
Das sieht auch richtig scheiße aus, aber sie haben es dann schon mal gebaut. Und die Hand war natürlich. Siri, Fresse halten. Die Siri. Siri sagt, ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Nicht Siri.
Gar nichts. Halt's.
Siri spielt Pianomusik.
Nein, spielt keine Pianomusik.
Können wir uns nicht leisten. Kostet zu viel. Das kommt noch, Thorsten, dass dann Leute unter Nummern von dir bei YouTube irgendwelche Pianomusik legen. Das kommt noch. Das weißt macht du? Das. Ja,
mach jetzt,
das
ist ganz, mach jetzt ja keine
das,
Musik.
Das ist ganz voll. War das nee, Gary, war das bei Rudi Carell, wo er mit der Hand.
Dich überrascht. Nee, bei Hand, am laufenden Band. Ja.
Ja, das war Rudi Carell.
Und deswegen fand ich Rudi Carell immer tausendmal interessanter wie zum Beispiel.
Als wie.
Hier die anderen Showmaster, wie hieß er noch?
Blecki Fuchsberger, Kuhlenkampf.
Ja, Blecki Fuchsberger, Kuhlenkampf, Rosenthal. Zum Beispiel bei Rosenthal war es ja immer, Sie kennen ihn alle aus Film, Funk und Fernsehen. Und dann kam einmal Elke Schnepp-Drelleck. So, ja. Ich saß da immer als Kind irgendwo und habe gedacht, ich kenne diese Person nicht, wer ist das? Aber bei Rudi Carell, da ist Jessica Lange ist auf der Pranke von King Kong reingefahren worden.
Der hatte, Rudi Carell hatte echt...
Oder nee, Rudi Carell wurde
Rudi
reingefahren.
Carell war das, Rudi, genau, aber Rudi, bei Rudi Carell
auf der Pranke von Jessica Lange. Das war eine Quälerei. Unfassbar. Genau.
Ich bin immer noch der Auffassung, dass es eigentlich Jessica Lange heißt und dass die eigentlich die Storkriesen-Werbung immer auch gemacht hat. Storkriesen, Frau Lange, das war doch Jessica. Ja, und natürlich Jeff Bridges, King Kong.
Jeff Bridges, aber als junger Dude, wenn ihr euch erinnert, der war ja wirklich so hippie-mäßig. Also, okay, das hat den Film natürlich sehenswert gemacht. Ne? Und wo ich damals als Kind enttäuscht war, das war auf dem Poster, war ja King Kong zu sehen, der auf beiden Türen auf des World Trade Center steht.
Yeah.
Und dann ist er praktisch dann nur... Also er stand nur auf einen und ist dann rübergesprungen, was ja auch in Ordnung war. Aber da fühlte ich mich als Kind fühlte ich mich leicht verarscht. Aber ja, nichtsdestotrotz war das...
Das waren diese typischen James-Bond-Action-Dings-Plakate, wo alles drauf war.
Ja.
Und wo man dann nachher abgezählt hat, das hat man gesehen, das hat man gesehen, das hat man nicht gesehen. Aber es war...
Genau, und der Film war so populär, dass sogar Frank Zander King Kong kommt. Das war ja der Slogan damals. King Kong kommt.
Sogar Frank Zander hat sich niedergelassen.
King Kong kommt und zersprengt alle Ketten. King Kong kommt.
King Kong kommt, genau.
Super.
Ich bin der Urenkel von Frankenstein. Ja,
Frank Zander, das echt.
Herrlich. Ich trinke auf dein Wohl, Marie.
Kennst du das noch? Ja, das ist alles aus einer, alles von einer LP.
Oh, Susi, du machst mich so an.
Oh, Susi. Ich bin ja über einer Diskothek aufgewachsen. Und die haben das echt rauf und runter gespielt. Ich habe jeden Abend bin ich wirklich mit Disco-Musik eingeschlafen.
Und dann bist du Punker geworden.
Dann bin ich Punker geworden.
Aus
purem Protest.
Punk.
Aber die haben auch Frank Zappa gespielt, hier Bobby Brown. Das habe ich einfach nicht kapiert.
Der einzige Song, den ich von ihm kenne übrigens, davon mal abgesehen.
Ja, ich habe eine Dokumentation tatsächlich über Frank Zappa gesehen.
Jake Booty. Oh, die musst du mal haben.
Check dein Booty mal selber. Ich kenne nur
Frank Zappa ist aber auch wirklich...
Ist speziell.
Ist aber es war trotzdem ein super Typ. Also ich habe die Dokumentation von Alex Winter habe ich gesehen.
Ja,
die,
ist ein bisschen für Fortgeschrittene definitiv, aber Shake Your Booty... Ja, ich habe ewig gebraucht, bis ich gerafft habe, dass Shake... Also Scheich, Jebuti, eigentlich nichts anderes heißt als wackel dein Arsch, also Scheich Jebuti. Und dann gab es ja natürlich die Single Bobby Brown, die war deswegen so populär, wegen der Rückseite, wegen der B-Seite. Weil wir alten Säcke erinnern uns, es gab ja Musikboxen mit Singles, die man anwählen konnte, wo man so drauf gedrückt hat.
Was war auf der Rückseite?
Stick It Out.
Okay.
Mit einem sehr explizit.
Aha.
Okay. Ich sing's jetzt nicht, ein extrem expliziter Text, der dann sogar auf Deutsch gesungen wird.
Okay.
Ja. Echt? Ja. Im Gegensatz zu Bobby Brown, wo er später eine Spindel im Arsch hat?
Nein, das war alles, Bobby Brown ist alles Englisch. Ja, ist ja, auch, aber sehr trotzdem. Auch sehr explizit. Ja, ich weiß. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic.
Ja, genau. Ich habe ihn, also das finde ich immer super interessant, wenn man so Künstler, die man so aus der Kindheit kennt, mein Cousin hat den immer rauf und runter gehört und ich habe das nie verstanden. Und wenn man jetzt so mit 56 Jahren so plötzlich so eine Dokumentation sieht und denkt, okay, darum ging's, jetzt verstehe ich das. Super Typ.
Das war bei mir mit den Beastie Boys, mit der ja, Apple-Dokumentation. Genau. Ich habe mir dann noch ein paar Beastie Boys Sachen angehört, werd immer noch nicht hundertprozentig warm mit denen, aber also so im Ganzen, ein ganzes Album kann ich mir irgendwie nicht anhören, aber natürlich stehen da einfach Sachen wie Sabotage und ja. Body Moving und so weiter stehen natürlich. Aber es gibt, wie gesagt, sehr gute Dokumentationen über Musiker und so weiter.
Ja. Lass uns ja, mal... Also, Ruhe in Frieden, Charles Grodin.
Ja. Großer Typ. Ja. Kommen wir zu den Trailern, die wir vielleicht gesehen haben. A Quiet Place 2.
Ja.
Macht denn, immer noch Spaß. Ich freue mich drauf.
Achtung, ich möchte kurz voraussetzen, vorausschicken. In England und in Frankreich sind die Kinos wieder auf. Ja. Und in Frankreich sind Schlangen um den Block, wie damals bei Imperium schlägt zurück und so. Gibt's schon Bilder. Also wir hoffen mal, dass wir bald auch in den Genuss wiederkommen, ins Kino zu gehen. Und
ich
natürlich
hoffe es sehr.
Freuen sich natürlich alle so auf die Filme, dass wir nicht nur einen Film sehen wie letztes Jahr Tenet, sondern dass wir wirklich so schöne Sachen sehen wie A Quiet Place 2. Lass uns mal gleich nochmal A Quiet Place 2, Gary.
Ja, also ich freue mich sehr darauf, dass die Geschichte wird jetzt wesentlich, wesentlich größer. Also das war ja fast schon eine Bottleneck-Spielfilm, also der Spielfilm, der nur an einem Ort, nicht wirklich Bottleneck, aber an einem Ort spielte.
Was ist Bottleneck? Erzähl mal bitte.
Ja, das Bottleneck, das ist zum Beispiel Film, eine Handlung, die an einem Ort gebunden ist. So.
Ja, ein Kammerspiel.
Also ein Kammerspiel, wenn du sozusagen, so willst. Und das finde ich immer sehr
Avengers
reizvoll.
Endgame.
Ich mag das. Ja, zum Beispiel. Genau. Das Avengers Endgame ist sogar ein klassischer Bottleneck.
Klassischer Bottleneck-Film.
Unsinn. Völliger Schwachsinn.
Vor allem
der.
Mit dem Portal.
Das ist ganz cool. Vollkommener Blödsinn. Also, ja, genau. Avengers Endgame. Nein, ich glaube nicht.
Nein, aber ich erinnere mich da an den
Film. Das ist eine ganze gemischte Kiste Fanta im Verhältnis zum Bottleneck-Film. Ist wieder 8 Milliarden Portale aufgehen. Sogar Herr Rossi kommt doch noch mit seinem kleinen Auto durchgefahren. Das ist sowas von das Gegenteil davon. So ein Scheißdreck.
Genau.
So.
Aber wie hieß der noch hier der Film mit Colin Dings, der nur
The Booth, der nur in der Telefonzelle spielt, ne?
Ja, Telefonzelle. Ihr erinnert euch, Telefonzellen. Und das war ja so ein Traumprojekt von Alfred Hitchcock und die haben das dann tatsächlich Jahre später haben sie das gemacht. Das ist zum Beispiel so ein typischer Bottleneck.
Es gibt im Fernsehen, bei Serien gibt es sehr oft Bottleneck-Episoden.
Aus Kostengründen tatsächlich.
Aus Kostengründen
bei Sitcoms, obwohl bei Sitcoms ist es ja immer.
Wir denken an die The Fly-Episode von Breaking Bad. Das war eine ganz typische Bottleneck-Episode.
Okay.
So.
Venom 2 habe ich hier auf der Liste.
Ja, warte mal, lass uns noch mal kurz bei A Quiet Place bleiben, weil es geht jetzt natürlich mehr in die Tiefe. Also John Krasinski, der Regisseur und Ehemann von Emily Blunt, hat Regie gemacht beim ersten und jetzt auch beim zweiten. Und diesmal hat er das Drehbuch komplett selber geschrieben. Also es ist wirklich ein Alleingang.
Und er spielt auch mit. Also
wir können jetzt nicht drüber reden, ohne zu spoilern. Also was wohl gesetzt ist, ist, dass A Quiet Place 2 genau da ansetzt, wo A Quiet Place 1
aufhört. Was ich immer gut finde.
Ja, das ist genau. Das war auch schon bei The Incredibles so. Bei Incredibles fing der zweite Teil genau da an, obwohl der erste Film Jahre her war, aber trotzdem, sind wieder genau drin. Hm. Und das ist, finde ich, einen sehr, sehr guten Ansatz. Und ich habe den ersten gesehen in einem Kino mit diesen Bewegtsitzen.
Echt?
Hast du das schon mal gemacht? Ja.
Nee, das habe ich noch nie.
Die gehen dann so nach vorne und so. Ich hab's dann, weil es war mir doch, ich bin ja ein Schisser und es war mir dann doch ein bisschen zu heftig, wenn da so. Aber es ist schön, wenn die Kamera schwenkt.
Ich würde gerne mal mit Thorsten erleben.
So in der Soldat James Ryan. Das würde ich gerne mit euch gucken in so einem Bewegtkino. Wo wir anschließend kotzend auf dem Teppichboden liegen.
Nach den ersten 10 Minuten.
Ich stehe ja auf so postapokalyptische Sachen. Das hat mich vom Trailer her sehr an Last of Us auch erinnert. Von daher rennt man ja da bei mir offene Türen ein.
Venom 2.
Ja, sieht spaßig aus, muss ich jetzt mal sagen. Also
reicht das denn, ob das spaßig ist?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe den ersten noch nicht mal gesehen. Also habt ihr den gesehen?
Thorsten hat den ersten gesehen.
Ja, was hast du für Erwartungen, Thorsten?
Ich war mit Dieter nur im Kino und habe den gesehen. Und ich muss sagen, Na, ich sag mal so, er ist halt Venom, der ja eigentlich ein wirklich giftiger Charakter ist, ist halt mehr so, im ersten Teil war halt mehr so wie Alf. Ich will Katzen essen, ich bin böse, ich mach flapsige Sprüche, kikeriki. Dann der omnipräsente Woody Harrelson, den ich auch jetzt wirklich ausreichend häufig gesehen habe, in jedem Film eigentlich, spielt jetzt Carnage, deswegen heißt der Film There Will Be Carnage, glaube ich.
Let There Be Carnage.
Let There Be Carnage.
Let There Be Carnage.
Was auch wieder, ja, weiß ich, keine Ahnung, also ja, zeig mal, so, weiß ich nicht, das ist, ich meine, es ist ein... Es ist irgendeine Marvel-Schrulle. Es ist ein Film mit Carnage. Ich sehe Tom Hardy gerne. Zeig mir den mal am Sonntagnachmittag.
Geht das denn in Richtung Deadpool oder ist das mehr, weil der Trailer ist ja mehr so eine Lachnummer?
Ja, es geht aber nicht in Richtung Deadpool. Also, nee, das Problem ist, dass der Film sich weder entscheiden kann, ob er in Richtung Deadpool geht oder in Richtung Marvel-Franchise. Das ist dann so ein Standalone-Produkt mit der kompletten Abwesenheit von Spider-Man natürlich, weil ich es ein bisschen schade finde. Weil das wäre natürlich mal eine interessante Nummer gewesen. Carnage.
Ist ja ein Sony-Film.
Spider-Man.
Genau.
Ja.
Das ist ja kein Marvel-Film.
Und ich werde mir aber gerne angucken, weil ich Tom Hardy gerne sehe. Und das wird bestimmt ganz charmant. Vielleicht wird es auch total doof, aber wir wissen immerhin, zum Schluss haben wir zum Schluss nicht Michael Keaton gesehen?
Ja! Nein. Ja, das war bei dem Film mit Jared Leto. Das verwechselst du jetzt mit dem...
Ist was, Doc. Genau, ist was, nicht, Doc. Das war bei Morbius.
Morbius, da kam Morbius. Michael Keaton am Ende. Ja. Genau.
Okay, da kam,
er wieder in seiner Rolle als Vulture.
Ist was doch. Ja. Übrigens ein super Film mit Ryan O'Neill und Barbara Streisand.
Das handelt es von diesem Arzt, der magersüchtig ist und kriegt von allen gesagt, hör mal, ist was doch. Es geht doch nicht. Ist was doch. Das geht doch so nicht weiter. Ja, Entschuldigung. Es ist Licht. Nee. Hat Thorsten denn das Bild gesehen von Paul Dano als Riddler?
Ja, Thorsten hat das Bild gesehen von Paul Dano, wo Paul Dano als der Riddler ganz offensichtlich eine Damenhandtasche auf dem Wirsing hat. Anders kann ich mir nicht erklären, was da vor sich geht. Wo er gesagt hat, ich setz dir jetzt auf, ist mir jetzt egal. Sollen die Leute den Kopf drüber zerbrechen, ich bin der Riddler. Schunz. Und setz dich mal ein Gestell nochmal drauf.
Stell ins halt, Internet.
Ja, das ist halt, die Maske ist halt konsequent, wenn man bedenkt, dass alle Masken aussieht, als wären die in einem Heim für schwer Erziehbare gemacht worden, im gesamten Film ja. Batman hat seine offensichtlich genäht auf einer Sattlermaschine, Catwoman hat ihre gehäkelt und Paul Dano trägt da, ich weiß nicht, was das ist, aber er ist natürlich...
Jetzt sehe ich es auch.
Was? Ja, oder?
Es ist natürlich auch, es ist geleakt. Also es ist jetzt kein offizielles Foto und irgendeiner hat das irgendwie geleakt. Wer weiß, welche Phase das ist, in der Riddler da gerade ist. Aber was den Riddler angeht, ich finde den Riddler ja auch wirklich eine sehr, sehr interessante Figur. Ich meine, natürlich reden alle immer über den Joker, aber ich finde den Riddler sehr interessant und ich finde, der hat wirklich mal eine neue Interpretation verdient. Ich fand den in Gotham ziemlich gut, den Riddler.
Ach so,
in der Serie, oder?
Es war ein Comic-Riddler und offensichtlich sollen in The Batman sollen alle sehr uncomic-mäßig sein. Also, ich bin gespannt.
Schwierig in der Comic-Verfilmung, aber naja. Für mich ist der Riddler halt immer Frank Gershin gewesen. Also Gershin war einfach
hyperaktive.
War einfach ein tolles, auch das Kostüm war fantastisch.
Aber das Problem ist, man sieht also, wer von euch ist der Riddler? Bei ihm wusste man es doch verhältnismäßig schnell.
Ja, genau.
Was ist doch von allen?
Der neue Riddler nimmt bestimmt irgendwann die Maske ab, dann sind da drin so alte Labellos und so, weißt du, so festgeklebte Lutscher, Taschentücher. Das ist halt nicht schön. Das sieht, wie gesagt, aus wie eine Transporttasche für sehr junge Katzen, was er da auf dem Schädel hat. Aber das wird sicherlich sich irgendwie auflösen.
Genau.
Kommen wir mal zu etwas. Ich bin hier gerade ein Buch am Lesen dran, wie man so schön sagt, wo wir gerade bei Comics sind. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Cavalier und Clay. Von Michael Chabon.
Ach so.
Nee, ja. Michael Chabon hat geschrieben, die Geheimnisse von Pittsburgh und The Wonder Boys, den wir als Verfilmung kennen mit Michael Douglas. So, dieses Ding ist mal eben 800 Seiten lang und handelt von zwei Autoren in den 40er Jahren in New York, zwei Cousins. Der eine ist aus Prag geflohen und sie machen Comics zusammen. Und darum geht es. Es ist ein Epos. Und ich bin jetzt schon traurig, wenn das Buch vorbei ist, weil das ist so fantastisch geschrieben und so großartig kongenial übersetzt. Es gibt so Gastauftritte von Salvatore Dali und Orson Welles. Und es ist spannend. Es geht um die ganze Comic-Kultur und natürlich kommt auch irgendwie Superman, Batman.
Hat das einen realen Hintergrund? Basiert das auf wahren Begebenheiten?
Nein. Es ist aber unglaublich gut recherchiert und es ist. Du liest, sie erfinden den Eskapist. Das ist einer, der überall reinkommt und wieder rauskommt. So, sie möchten einen Gegensatz zu Superman und Batman setzen und du liest das und du möchtest einfach das Comic lesen. Und es gibt immer so Kapitel, die einfach die Comics beschreiben und die sind so toll und das ist ich muss mal kurz sagen, übersetzt von Andrea Fischer, das ist wirklich, da sind Sätze drin, dafür liebst du Literatur, also das ist eine ganz große Empfehlung. Wie gesagt, 800 Seiten, ist ein ziemlicher Kracher, aber ich kann es wirklich nur hochhalten und sagen, guckt mal rein, lest mal rein. Es ist, also man kann nicht reinlesen, 800 Seiten, da muss man sich Zeit für nehmen. Also es ist ein ganz tolles Buch für alle, die Comics auch.
Soll ich auch gleich was in die Kamera halten?
Mach ruhig.
Ich habe hier das Buch von Seth Rogen, Yearbook. Seth Rogen brauche ich nicht vorstellen, der Schauspieler, Produzent und ich weiß nicht, ist er Regisseur oder so, keine Ahnung.
Auf jeden Fall. Der
Kiffer, ganz genau. Und er ist jetzt tatsächlich CEO von einer Marihuana-Firma. Und der hat ein Buch geschrieben mit Anekdoten aus seinem Leben. Es ist sehr autobiografisch.
Anekdoten.
Nicht Anekdoten.
Was habe ich gesagt?
Anekdoten. Anekdoten klingt so, als wären die gestorben und dann würde man denen das noch verweigern.
Genau,
das sind Anekdoten. Anekdoten indes.
Ja, sehr geiles Cover, weil diese Figuren tauchen da alle drin auf. Also so zum Beispiel, ich kann sehr empfehlen, das können wir auch verlinken, es gibt Conan O'Brien hat ihn interviewt für seinen Podcast und auf YouTube gibt's tatsächlich die Geschichte, wie er George Lucas getroffen hat. Es ist sehr, sehr lustig. Also er macht da auch keine Gefangenen, er erzählt das wirklich so und es ist sehr, sehr amüsant. Und was ich aber fast noch mehr empfehlen kann, ist das Hörbuch, weil er hat sich da wirklich Mühe gegeben. Also gerade in der ersten Geschichte erzählt er so über seine Anfänge als Elfjähriger, wie er als Stand-Up-Comedian auf der Bühne stand und bei so einem Stand-Up-Kurs mitgemacht hat. Seine Eltern haben ihn da eingeschrieben und er hat dann da mitgemacht und hat seinen ersten Auftritt in einer lesbischen Bar hat er gehabt und dann sind das diese Teile hier, die hier so fett gedruckt sind. Das ist dann das, was er gesagt hat. Und das wird im Hörbuch tatsächlich dann von anderen Darstellern gesprochen. Und da ist zum Beispiel ein Teil in dem Buch, da geht es auch um ein Billy Idol-Lied. Und das singt dann tatsächlich Billy Idol auch. Also der nimmt das dann nochmal auf. Also es ist praktisch, das wird schwuppdiwupp, wird das zu so einem, immer für so ein paar Momente zu einem Hörspiel praktisch.
Geil.
Also richtig so mit Hintergrund-Soundeffekten und so. Also wie gesagt, da kann man das Hörbuch, und ich finde ja Seth Rogen zuzuhören, finde ich sowieso super klasse. Und ja, für mich ist das echt ein No-Brainer. Also es ist sehr schön gemacht. Ist jetzt erst am 14. erschienen.
Kannst du mal nochmal sagen, was No-Brainer, weil wenn du sagst, das klingt jetzt abwertend außerhalb des Körpers, das ist ein No-Brainer. Das heißt,
da weiß ich jetzt schon, dass es mir gefällt, obwohl ich es noch nicht ganz durch habe.
Gut,
oder
alles klar.
Gut. Ja, ganz genau. Alles
wunderbar. So, kommen wir mal zu den Sachen, die wir uns angeguckt haben. Haben wir alle mittlerweile ganz Akimbo gesehen?
Ja, aber warte mal, wollen wir nicht noch über dieses, du hast hier noch einen Teil hier bei deinen Trailern hier stehen, auf deiner Liste, über diesen unteren Teil, über die Reunion?
Über meinen unteren Teil.
Was? Nein, nicht über deinen unteren Teil. Da brauchen wir nicht
Friends.
Für die Friends Reunion, Entschuldigung. Ja, der Trailer für die Friends Reunion. Danke, Gary, gut aufgepasst.
Ich war ja echt erschrocken. Ich fand das super, super gruselig.
Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen, Gary. Ne? Wir haben schon mal Ärger gekriegt. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Deswegen Wegen Fettshaming oder was?
Nein, einfach
wie
so.
Alt ich, oder wie alt die geworden sind?
Ja,
sind
vor allen geworden. Dingen, ich bin bin ja ein großer Fan. Natürlich sind die alt geworden. Und da frage ich mich echt, ich frage mich ja selten, muss das wirklich sein? Du bist ja eher so der Typ, Hennes, der sich sowas gerne fragt. Aber da habe ich so echt gedacht, warum? Matthew Perry, ich bin so ein großer Matthew Perry-Fan. Und ich habe gedacht, meine Güte, nee, ehrlich, boah, was ist der alt geworden? Das habe ich jetzt echt schon lange nicht mehr, dann habe den schon lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So.
Ja, aber was willst du machen? Die Leute werden nun mal halt älter, gehen ein bisschen auseinander, das wird passiert uns auch.
Ja, nu.
Guck mal hier, ich hab hier grau im Bart hier, guck mal hier.
Ja, mein ganzer Bart, was soll ich denn sagen?
Ich habe vor einem Jahr hab ich noch die grauen Haare rausgezogen, jetzt, wenn ich die aus... Ist so. Ja. Ich fang jetzt auch an. Ihr habt das ja schon mal vorgemacht. Das sieht auch gut aus. Kann auch
Nein,
gut
aber, aussehen. Aber so, wie steht ihr denn dazu? Ist das nötig, jetzt sowas wieder so rauszupacken?
Gering. Also, pass auf. Meine Antwort ist zwiegespalten. Ja?
Ja.
Einerseits interessiert es mich überhaupt nicht, weil mich hat Friends damals schon nicht interessiert. Ja. Also, warum sollte es mich 25 Jahre später interessieren? Einerseits. Andererseits ist es ja nun mal so, dass wir ja ebenfalls auf genau dem gleichen Level alte Knacker sind, die irgendeinen Bullshit erzählen in der Hoffnung, dass einer zuhört. Und ich bin mir sicher, dass auch wir mit 75, wenn wir dann noch leben, nochmal nach Hamburg fahren um Weihnachten rum und da sitzen, uns in die Hose kacken mit dem Rollator und nochmal unsere besten Geschichten raushauen.
Ja.
Von daher, es juckt mich einfach nicht. Friends war nicht meine Serie.
Naja, meine auch nicht so sehr. Ich habe sie ab und zu immer mal wieder gerne geguckt, aber ich bin nie so wirklich dran geblieben. Also, ja.
Also, ich war ein großer Friends-Fan, deswegen habe ich auch die DVD-Box, die man hier sieht. Ich finde, die Serie ist gut gealtert, sie ist, hört auch an der richtigen Stelle auf und sie hat natürlich auch dafür verantwortlich, dass es Serien gibt wie How I Met Your Mother und so weiter. Also, Friends war schon ein Game-Changer.
Habt ihr die Episodes gesehen?
Mit, ja, natürlich, ja, mit Matt LeBlanc. Ich habe auch Joey gesehen, den Spin-off von Friends.
Ja.
Der war ganz gruselig. Was ich jetzt gut finde, ist, dass sie gesagt haben, wir setzen uns einfach hin und reden über die alte Zeit. Hier, James Corden moderiert das auch, wahrscheinlich wieder ganz charmant.
Alte Männer reden vom Krieg, ja.
Alte Männer reden vom Krieg und wir machen jetzt aber kein neues Reboot, wir machen jetzt wir machen nicht nochmal eine neue Folge, weil wir sind alle alt und wir können das einfach nicht mehr
sagen.
Ach so. Das ist wie ein Klassentreffen.
Ah, okay, ich habe gedacht, die machen wirklich eine Folge.
Nein!
Ja, habe ich auch gedacht. Ja.
Nein,
gedacht.
Dann habt ihr den Trailer nicht richtig. Die sitzen da zusammen, dann sitzen vor dem Brunnen und sitzen im Central Park. Das ist alles in dem Café, wo sie
immer
gesessen
haben. Das habe ich gesehen, aber okay. Ich habe mir gedacht, ist das schon alles? Die werden doch noch eine Folge machen. Das
nein, die nein, die Serie, nee. Ist, die okay. Serie war so erfolgreich und die haben so oft danach geschrien, mach doch bitte weiter. Und sie haben halt zur richtigen Zeit den Stecker gezogen.
Ja,
und das ist jetzt einfach eine Klassentreffen-Reunion.
Ach so, okay. So. Also meine Güte, nee, da wird aber ein ganz schöner Zoris rumgemacht, ey.
Ja, das ist ein Riesending, Gary. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vor 20 Jahren, das war durchaus ein Gamechanger.
Ja, das war einer der meistgegucktesten Serienfinale,
meistgeguckten. Das Wort guckteste.
Hört doch auf mir dauernd.
Ja, ich kann aber sowas ja,
erfüllen. Aber ich bin aus Bochum. Meistgegucktesten. Was ist denn geguckteste?
Das ist total
ich meine, kann sich da selber nicht von frei machen. Ich bin einer der Bestbezahltesten.
Aber ich habe so lange gebraucht, mir Einzigsten ja. abzugewöhnen.
Wer hat denn hier Abitur von uns dreien? Ihr oder ich?
So. Du.
Ja, und?
Mir
ja,
ist ich total süß. Ich habe wieder
reif auf dem zweiten Bildungsweg.
Ich finde es total süß, wenn Gary sowas sagt. Ich finde es total, weil ich genau weiß, dass Thorsten jetzt anspringt, weil ich ganz genau weiß, wenn ich
danke, zwischen... Danke, Schatz, danke.
Gerne, wenn ich zwischendurch sage,
nicht
wenn ich zwischendurch.
Du.
Ja, aber das. Wieso sagst du Danke, Schatz?
Ja, weil meine Frau gesagt hat, du bist trotzdem ein guter Mann.
Bist du ja auch. Und ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu, dass man so Sachen sagt, wie
das klingt nach dem unausgesprochen, trotz allem deiner grauenhaften Defizite. So klang das jetzt, weißt du so. Du bist trotzdem ein guter Mann. Sicher, ja, du kotest dich ein. So, aber. Ja, das ist natürlich. Wir brauchen Schulbildung, ist egal. Es gibt den mittleren Bildungsweg nicht. Es gibt nur den einen Bildungsweg, der lang ist und uns zum Tod führt. Und auf dieser Strecke, ist egal, unabhängig von der Schulbildung, können wir die besten Männer werden, die wir wollen, oder die schlimmsten.
Oh, deep shit. Ist das jetzt ein Zitat oder kommt das von innen?
Das ist, aus dem Bauch, das ist, ich habe mich jetzt selber zitiert, indem ich es gesagt habe. Wenn es in Echtzeit ist, ist es kein Zitat, oder? Nein.
Nee, es ist kein Zitat.
Ich friere jetzt einfach ein.
Aber wenn Thorsten schon anfängt, sich selber zu zitieren, oh mein Gott, was kommt als nächstes? Aber so, du erzählst sehr oft von Einscheißen heute. Ist das irgendwie ein Thema?
Das ist doch generell ein Thema beim Thorsten. Das sind meine Mutter, das auffällt.
Was? Ja.
Meine Mutter hat gesagt, die ganze Gang um meine Mutter, ne? die Silver Rückens. Silverbacks.
Die
gucken dich ja total gerne. Ne? Oder
das freut mich.
Muss der Herr Streter denn immer so viel vom Kacken reden?
Also ich sag's mal so. Erstmal freut mich, dass das deine Mutter guckt. Lass mich sagen, dass ich mir über dieses Geständnis, dass deine Mutter guckt, vor Freude möchte man sich so einen Festmeter aus dem Rücken drücken, weil man sich einfach darüber freut. Verstehst du? Mit 7 Kringeln mit Spitze möchte ich jetzt hier auf den Teppich wemsen. Vor Freude darüber, dass es auch von älteren Damen geschaut wird. So, Spaß beiseite mit den Kotwitzen. Das freut mich, aber die einzig wirkliche Frage muss ja sein, ist deine Mutter Patreon? Oder guckt ihr das umsonst?
noch nicht.
Nee, nein, noch nicht. Sie ist ein lebenslanger Patreon.
Ja, das stimmt allerdings. Das sind Mütter immer, ja. Und bestelle einen schönen Gruß. Ich werde versuchen, das ein bisschen
im Zaum zu halten. Aber sonst...
Nö. Ich finde,
Gunilla, was ist denn?
Zeichnen wir auch auf?
Ja, Gunilla, wir zeichnen auch auf.
Gunilla geht
ja
aus dem Bild. Aber ich finde, das ist ja... Wir sind ja in einem Alter, wir sind ja ungefähr gleich alt, sagen wir mal so. Plus, minus 2 Jahre. Aber ich finde, dieses Thema steht schon so ein bisschen im Raum. Oder findet ihr nicht, dass man, wenn man... Ich meine, ist jetzt...
Verdauung.
Das ist doch, ja, dass man, wenn man denkt so, ach, ich muss pupsen und dann war da doch ein bisschen mehr so...
Das ist so, nee, das habe ich gar nicht. Also ich trenne schon noch Kacken von irgendwo stehen und einen fahren lassen. Da versuche ich auch möglichst keinerlei Mischformen zuzulassen.
Aber kannst du das mental steuern?
Du spürst doch in dir drin wie so ein Jedi. Ja, und da jetzt nur Luft? Und kann ich das modulieren?
Nee.
Oder?
Nee. Das, ja,
Thorsten, ich beneide dich gerade sehr.
Das habe ich auch gedacht, als ich in Köln-Nippes durch die Gegend gelaufen bin. 20 Minuten vorm Treffen mit einer TV-Produzentin und habe mal kurz gepupst und mir dann in die Buchse geschissen.
Ja. Kommt vor.
Ja. Oh Gott, ey, was für ein Albtraum das war, echt. Ja.
Was meinst du, wie schlimm es erstmal jetzt im Moment für deine Mutter ist? Erzähl mal weiter.
Ja, meine Mutter guckt ja nicht, die guckt immer nur den Anfang von dem Podcast.
Naja, aber man ist doch in einem Alter, wo man dann auch Werbung kriegt für sowas. Man kriegt schon dann über manchmal so
Windeln. Ich sag nur Flohsamen.
Flohsamen oder
Flohsamen Windeln. sind gut. Ja. Flohsamen, super Sache, auch zum Abnehmen.
Ja. Ja. Aber
und für die Verdauung. Das räumt dir so, wirklich, du hast den großen Räumungsverkauf mit Flohsamen.
Ja,
einfach absolut. So ein bisschen mit Wasser andicken, das muss ja dann, das ist ja wie Chiasamen, Flohsamen und dann schön. Die raspeln dir einmal durch die Pupsgrotte und dann hast du aber ein Echo beim Furzen die nächsten 2 Wochen. Also nichts gegen Flohsamen. Wenn da irgendwie eine Werbekooperation zustande kommen soll, ich bin euer Mann.
Gerne.
Da machen wir eine Vorher-Nachher-Audio-File. Vor Flohsamen. Nach Flohsamen. Weißt du, wie so ein TIE Fighter. Und ich denke mir, dass das Flohsamen, gute Sache und auch nicht so teuer.
Morgen früh klingelt es bei Thorsten, das Unterhausmeins. Ja. Herr Streter, können wir bitte den Kleinkunstpreis wieder haben?
Ja. Nein. Morgen klingt der CEO von Flohsamen Incorporated und wird mir einen Deal anbieten, mit dem ich generell saniert bin.
Fleeceman.
Ja.
In Englisch hört das sich nicht so gut an.
Vor allem nicht Seaman. Aber ich habe jetzt auch Werbung gekriegt für einen Rasierer, was man... Ne, fürs Gesicht oder für die Haare, sondern für untenrum.
Ja, dann treibst du nicht so viel auf TikTok rum. Das kann ich dir nur empfehlen.
Ich bin nicht auf TikTok. Ich weiß nicht, woher die das... Also ich meine, der ist clever gemacht, der Werbespot, muss man sagen. Die nennen das Kind auch schon beim Namen. Und man überlegt ja einen Moment, soll ich das jetzt machen? Oder ich habe das noch nie, aber...
Hast du dir einmal den Sack rasiert?
Nee.
In deinem Leben?
Nee.
Dann lass das auch. Das
ist also auch da, ich biete meine Kooperation an. Wir machen einen Film in Schwarz-Weiß und wir nennen das Gerät Zack Snyder. Das ist fantastisch. So. Ich meine, mit der Musik vom DJ. Komm, ist egal.
Von Justice League, Zack Snyder präsentiert.
Worum geht es eigentlich nochmal bei
diesem? Worum geht's? Der Zack Snyder Cut. Das wird richtig fantastisch. Und dann zeigen wir nur so Rosengebirge. Das ist fantastisch.
Jetzt verstehe ich so. Das endlich.
Ja, jetzt hast du es kapiert. Es hat verdammt lange gedauert, offen gestanden.
Gary, du musstest das, glaube ich, damals machen, ne? Vor der OP, oder wie war das?
Was für eine OP?
Bei anderen! So.
Na, bei deiner Leukämie-Geschichte oder nicht?
Das ist doch keine OP. Was? Das kriegst du durch eine Infusion.
Trotzdem wurde er vorhaben.
Das fand ich ja so verdächtig. Rasiert.
Wir werden jetzt den Sack rasieren. Ja, aber ich habe Ohrenschmerzen. Das spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Da kommt so ein Team rein von Leuten, die dir gegen deinen Willen die Hoden rasieren. Das wird deiner Mutter nicht gefallen.
Guten Tag. Ja, aber sind, weil ich kenne ja die Bilder von dir damals, als du die Chemo hattest, da hattest du ja, warst du ja komplett, da sahst du ja ein bisschen aus wie jetzt, also ohne Haare und so, ne?
Naja, ich hatte vor allen Dingen, ich musste jede Menge Cortison nehmen. Ich sah aus wie, ich war bei einer Geburtstagsfeier und die Schwester von meinem Kollegen, der Geburtstag hatte, es ging darum, dass wir in ein Restaurant fahren, alle zusammen. Und ich saß in der Küche und Christiane steht neben mir und sie sagt dann zu meinem Kumpel Burkhard, dem Geburtstagskind, wann können wir denn fahren? Ja, wir warten noch, wann kommt der Gary denn? Und der Burkhard sagt, der sitzt da. Und sie guckt mich an und sagt, was? Echt, also ich sah komplett aufgedunsen aus. Also wer Cortison, höhere Dosen von Cortison nehmen musste, du wirst wirklich, ja, das so siehst auch aus, das ist komplett entstellt, ehrlich.
Für alle, die uns hören, ich hatte gerade den Marshmallow-Mann in die Kamera, so ungefähr.
Ja,
ja, schön, wie kommen wir jetzt von Sackhahn und Leukämie? Wir kommen mal zu den Filmen, die wir gesehen haben im letzten Monat. The Mitchells Against the Machines. Hund, ja. Schwein, Hund, Schwein, Hund, Schwein, Toastbrot, Systemfehler. Leck mich am Arsch. Was hatte ich für einen Spaß? Gary, du auch.
Ja, ich hatte auch Spaß. Du auch, Thorsten?
Worum geht's?
Noch nicht. Ja, freu dich drauf.
Das ist ein Animationsfilm bei Netflix. Er ist von dem Team, also Moment, das sind die Produzenten. Eigentlich ist es gemacht von den Leuten, die auch diese wunderbare Animationsserie machen. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Henry, wie heißt sie noch? Die Animationsserie?
Gary Sohn wird gerade zu Rate gezogen.
Die Animationsserie hier von den Machern, die Mitchells vs. the Machines.
Henry ist gerade in Köln.
Deswegen scheint Gary so.
Gravity Falls.
Genau. Gravity Falls, ja, sehr geil.
Genau,
die Disney-Serie. Stimmt, daran hat
die haben das geschrieben, die haben das erdacht und hier das Produzententeam von dem ersten Lego-Film und von Spider-Man the Multiverse oder wie hieß er noch?
Into the Spider-Verse hieß es, glaube ich, auch.
Into the Spider-Verse.
Phil Lord und Chris Miller.
Genau. Die stehen da als Produzenten dahinter.
Und die den Han Solo-Film machen sollten.
Und dann doch nicht gemacht haben. Und ich fand den Film sehr amüsant und habe sehr viel Spaß gehabt. Und es geht um eine Roboterinvasion und mittendrin eine total schräge Familie, die eigentlich genau das Gegenteil sind von den Incredibles. Obwohl, ja. Also ich finde schon, dass sie sehr damit gespielt haben.
Ist so, schon, ne? Schon sehr.
Sie du wissen hast genau, den kleinen Sohn, ja, die etwas merkwürdige große Schwester und dann die schrägen Eltern. Also das ist schon sehr, sehr. Vom Stil her hat es mir sehr gut gefallen. Also wir haben einen sehr großen Spaß gehabt bei dem Film, kann ich sehr
also
empfehlen.
Es erinnert dann doch tatsächlich sehr an Into the Spider-Verse natürlich, weil sehr viele Animationssachen da einfach reinkommen, es ist gerade am Ende komplett durchgeknallt und vor allen Dingen werden so viele Sachen zitiert. Ich habe überlegt, es ist so eine Mischung aus, Gary, berichtige mich bitte, es ist so eine Mischung aus Dawn of the Dead, so ein bisschen ist drin.
Ja, natürlich.
Also
ja,
sie sagen es ja sogar an einer Stelle. Ja, das ist genau. Jetzt so ein bisschen wie bei Zombies im Kaufhaus.
Das fand ich übrigens sehr witzig, dass das war Zombies schön, im Kaufhaus. Ja, weil das ja tatsächlich hier so genannt
sehr
wird.
Sehr schön. Und an was mich das noch erinnert hat, und das wird Thorsten jetzt vielleicht kennen, ist Quality Land von Marc-Uwe Kling. Denn es geht wirklich um die Abhängigkeit von uns Menschen, von uns Fleischklopsen. uns Kohle, uns wassergefüllten Kohlesäcken mit der ganzen Technik. Weil ne, alles, was WLAN hat, wird auf einmal lebendig und stellt sich gegen die Menschen. Und das ist so, das ist ja bei Quality Land, wird das ja auch diese elektronische Dystopie. Und damit wird sehr, sehr, sehr clever und sehr kreativ umgegangen mit und macht sehr, sehr viel Spaß.
Ja, gucke ich das mal.
Ja, ja, und ist auch wirklich Systemkritik dabei. Also macht man fühlt sich doch zwischendurch mal ein bisschen erwischt. Also
es ist nicht nur für Kinder.
Nein, es ist, aber es ist sehr, sehr lustig. Halston, auch auf Netflix.
Ja, da kann
bestes
doch
Thorsten.
Thorsten, erklär mir das mal, worum geht's konkret?
Erstmal beste Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe. Für mich.
Wow.
Ist erst ein halbes Jahr, gut, das Jahr ist erst ein halbes Jahr lang.
Ja, trotzdem.
Beste Serie, beste Musik, bester Darsteller. Ich finde, was Ewan McGregor da wirklich, was der spielt, ist fantastisch. Mir war Halston nur sehr, sehr oberflächlich bekannt. Man hat da natürlich von gehört, als Modedesigner der 60er und 70er Jahre, oder nicht richtiger Modedesigner, das war er eigentlich nicht. Er war mehr so ein Ideensammler und dann so. Also, da wird er schon sehr als richtiger Modedesigner dargestellt. Der dann auch geworden ist durch seine erhöhte Popularität. Und das war eine ganz fantastische Serie. Sollte man ihm eigentlich einen Oscar für geben, finde ich. So gut ist das gespielt, so gut und so zurückgenommen. Ich störe mich so ein bisschen. Als einziges, woran ich mich störe, sind die Mäntel, die er trägt. Die ganzen Mäntel, die er trägt, die sind alle für die 60er und 70er Jahre viel zu weit und viel zu schön. Weißt du? Okay. Die sind zu sehr auf Ewan McGregor geschnitten und zu wenig auf die Epoche. Aber ansonsten ist das eine ganz, 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 ganz fabelhafte Serie, die ich auch durchgucken musste. Was ich ganz selten habe bei Serien, wo ich bis nachts um 4:30, 5:30, 6 da sitze und die Serie gucke, weil ich Halston so ganz, schön. Ganz fantastisch fand. Ganz
ich habe wie viele Teile?
6 Stück, glaube ich, 6 oder 7.
Fünf Teile.
Fünf, ja.
Und das ist halt eine Serie, wo dir schon im Wesentlichen klar ist, weil die Titel auch aufs Angenehmste dir sagen, ne, die Luft ist raus, der Traum ist aus, der große Erfolg. Du weißt schon, was kommt, aber du willst sehen, wie und wie damit umgegangen wird. Mhm. Weil du dir in dieser Serie zu keiner Sekunde eigentlich darüber bewusst bist, wie die Leute damit umgehen. Es bricht doch immer wieder so ein bisschen leicht mit den Erwartungshaltungen, wie Menschen sich benehmen. Und trotzdem ist es sehr, sehr, sehr toll zu gucken und ganz toll gespielt, aber wirklich von jedem.
Ja, die Frau, die Liza Minnelli spielt, hat mich umgehauen.
Unglaublich.
Also so jemand wie Liza Minnelli, das ist wie wenn du Freddie Mercury spielst oder was weiß ich, keine Ahnung, oder Elton John, das muss stimmen, du musst drüber sein. Übrigens, der Assistent von Halston, das basiert ja alles auf Waren. Erstmal habe ich die erste Folge gesehen und hab gedacht, ich muss dich anrufen, Thorsten, aber mir war eigentlich klar, dass du es eh schon siehst. Also es freut mich, dass dir das auch gefallen hat. Aber der Assistent von Halston, wer war das denn, Thorsten?
Wer war der wird gespielt
von einem, das ist interessant, dass du das jetzt nicht weißt, pass auf, Fun Fact. Einer von den Culkin-Brüdern spielt den Assistenten, der kommt relativ sehr, sehr früh vor. Und dieser Assistent heißt, oder hieß, basiert ja alles auf wahren Begebenheiten, Joel Schumacher.
Ach so, ja natürlich, das ist Joel Schumacher, wo ich mir schon, als ich mich schon ansah, wer ist dieser Assistent? Und der stand als Joel Schumacher da, der Culkin. Das war der das leichte Speed-Problem hatte, ne?
Ganz richtig.
Das war der mit dem Speed-Problem natürlich. Und dass er aber Joel Schumacher ist. Soll er unser Joel Schumacher sein?
Er ist Joel Schumacher. Doch, es ist Joel Schumacher. Joel Schumacher hat angefangen als Designer und dann ist er Ausstatter geworden. Also, ich schlag mich jetzt tot. Ich bin sehr sicher, dass das unser Joel Schumacher ist, der zwei Batman-Filme gemacht hat.
Ich habe mir die ganze Synopsis reingeknallt und auch jeden einzelnen Darsteller dann. Und dann sehe ich dann mit Joel Schumacher. Aber das ist natürlich vom Namen her auch so. Naja, New York der 60er und 70er, was weiß ich, aber er ist es wohl gewesen, ne? Er ist es wohl echt, wenn Sie ihn damit meinen, das weiß ich nicht genau, ob Sie ihn damit meinen.
Also berichtigt uns bitte, falls ihr es besser wisst als wir sind ja auch nicht perfekt,
ja.
Aber ich meine, es ist Joel Schumacher, weil Joel Schumacher hat einen Modehintergrund gehabt und war vor allen Dingen Ausstatter, bevor er angefangen hat, Filme zu machen, und das ist ja alles unglaublich kreativ und diese ganze Modegeschichte und so weiter. Eine große, große Empfehlung von uns, Halston.
Ja.
Mosquito Coast auf Apple
Plus.
Nicht geguckt. Gary.
Super. Super Serie.
Ist noch nicht fertig in dem Moment, wo wir das jetzt aufnehmen? Noch nicht fertig? Nee.
Eine super Interpretation, Serieninterpretation eines Spielfilms. Anders gesagt. Es basiert auf einem Roman von, wie heißt er, Paul Theroux?
Ist das Theroux. Paul Theroux? Das ist Paul Theroux. Ist der Onkel von Justin Theroux.
Von Justin Theroux, der jetzt da auch die Hauptrolle spielt.
Der die Rolle spielt, die Harrison Ford im Film von Peter Weir im Jahr 1900.
Ist genau. Also direkt mit diesem Mosquito Coast von genau. Peter Weir verbunden.
Genau. Ja.
Ganz genau, okay. genau.
Nur und geht noch mal tiefer rein und Justin Theroux, Paul Theroux hat noch mal mehr geschrieben. Also es gibt das Buch, das ist eine Literaturverfilmung und das geht jetzt noch viel mehr in die Tiefe und ist alles abgedatet in die Jetztzeit.
Ich finde die Serie super, also auch da ist es, wie es gefilmt ist und ich bin sowieso ein großer, spätestens seit The Leftovers, ein großer Fan von Justin Theroux und ja. Kann die auch nur empfehlen. Also die wird dir auch gefallen, Thorsten, also das solltest du dir echt angucken, das ist wirklich eine super Serie. Soll man ganz kurz sagen, worum es geht?
Es geht
ist ja so ein Geheimnis dahinter. Das wollen wir nicht spoilern. Vor allem, ich ahne, in welche Richtung es geht. Und ich frage mich auch, ob es diesen Twist auch in der damaligen Verfilmung gab. Ich bin mir da gar nicht sicher. Auf jeden Fall es geht um eine Familie mit fast erwachsenen Kindern und die werden plötzlich aus ihrem Alltag gerissen, weil die Eltern offensichtlich vom FBI gejagt werden. Und man fragt sich natürlich, warum, und die müssen jetzt verschwinden und die Kinder wissen auch gar nicht, worum geht's überhaupt. Und man erfährt halt nur, dass die Familie sehr zurückgezogen gelebt hat und die Kinder auch so gut wie kein Internet kannten oder überhaupt nicht. Und man ahnt so ein bisschen, was dahinter stecken könnte. Aber warum es bei der Flucht geht, das weiß man nicht. Und
das
ja, wie gesagt,
jetzt
ich bin jetzt gerade bei der zweiten oder dritten Folge und es ist sehr gut. Da kommt dann halt, weil die Tochter ist fast erwachsen und die fängt dann an zu rebellieren, weil die hat keinen Bock, jetzt wieder rausgerissen zu werden aus ihrem ganzen sozialen Umfeld.
Naja, es geht, ist schon Gesellschaftskritik, ist schon das Thema. Gesellschaftskritik,
ja, natürlich,
Konsumkritik,
klar.
Er selber ist ein genialer Erfinder, das kann
genau.
man, glaube ich, schon mal sagen.
Entschuldigung, das habe ich völlig vergessen.
Und es geht wirklich um das System und ich weiß, ich habe den Film damals nicht gesehen.
Ich habe ihn gesehen.
Muss zu meiner Schande sagen. Und es war natürlich großartig, weil Harrison Ford da die Hauptrolle gespielt hat. Aber ich lehne mich jetzt mal ganz weit raus. Ich habe jetzt auch nur die Folgen gesehen, die jetzt heute ist wahrscheinlich wieder eine neue rausgekommen. Für mich kommt das sehr, sehr nah an Breaking Bad ran. Vom Feeling.
An Breaking Bad?
Ja, doch. Also von der ganzen Anmutung. Bist du schon warst du schon mit ihnen in der Wüste? Warst du schon da? Mexiko? Hast du das schon gehabt? Grenze?
Ja.
Ich finde sehr, da sind durchaus, ich will
also
nicht sagen,
die Ästhetik, Anleihen. Ja, die Ästhetik, da hast du recht, das ist durchaus.
Ja, aber auch die Intensität. Die Intensität ist sehr, sehr.
So geht
in die Richtung. Also ich provoziere das jetzt mal ein bisschen.
Also du hast halt diese Vaterfigur, die wie so ein Kapitän ist und der seine Familie da in irgendwas mitschleift, wo die gar nicht so richtig wissen, warum und weshalb und da so ein blindes Vertrauen haben müssen, dass alles gut geht und dann, also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen.
Er ist kein Sympath, muss man sagen.
Also, aber trotzdem sehr sehenswert.
Absolut großartig, also Mosquito Coast. So, ganz Kimbo haben wir jetzt endlich gesehen.
Ja, wo wir noch bei Serien sind. Wie hat euch Jupiter's Legacy gefallen?
Noch nicht gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe gedacht, das wäre ein Spielfilm tatsächlich.
Nein, ist eine Serie.
Das ist
komplett
Jupiter
angeguckt.
Rising, Gary.
Jupiter, nee, es heißt Jupiter's Legacy, ne?
Ja, aber Gary meint einen Film, das hat, glaube ich, mit dem Film nichts zu tun.
Ja. Ah, okay.
Ich meine das Superhelden-Ding.
Eine Familie
von Superhelden, also an der Serie, die ist gut gemacht, die hat ganz, ganz tolle schauspielerische Effekte, aber diese Serie hat mir sehr deutlich vor Augen geführt, dass ich ein bisschen erschöpft bin von den inneren Zwiespälten von Menschen mit Superfähigkeiten. Ich bin ein bisschen ermattet, weißt du? So.
Ja.
Zumal es da eine Schnitzeljagd gibt, die sich die gesamten 8 Folgen führt, die zeigt, wie der Hauptprotagonist 1920 zum Superhelden geworden ist. Und dann hat er so Schnitzeljagd-Charakter über 8 Folgen parallel erzählt. Kostümbild toll, aber Serie so ein bisschen weiß ich nicht. Du merkst schon, es ist ambitioniert gedacht. Es ist ein bisschen sehr, sehr Watchmen-mäßig in der Tiefe der Charaktere. Auch gewalttätig, wenn es nötig ist. Aber irgendwie nicht so richtig der große Wurf, kann ich gar nicht sagen.
Ja, okay. Geht's in so eine Richtung, dass man so ganz bewusst so keinen verklärten Blick auf Superhelden hat, jetzt wie bei Marvel, sondern eher so wie bei The Boys, genau.
Ja, bei The Boys hast du ja eher einen schonungslosen Blick, weil ja jeder was an der Klatsche hat.
Ja.
The Boys ist ja deswegen so charmant, weil sie sagen, pass mal auf, das sind alle Superhelden, das sind unsere Überfiguren, das sind die Titanen, die über die Erde wandeln und sie haben alle massiv was an der Waffel. Entweder weil sie Retortenkinder sind und nie vernünftig aufgezogen wurden, oder weil sie einfach scheiße sind und Nazis, oder weil sie Sexisten sind. Aber da ist es anders. Da ist es der moralische Maßstab, der angelegt wird. Und deine Kinder sind dann auch Superhelden und du lebst ganz normal, aber du alterst nicht so richtig. Und dann gibt es ein paar Superschurken, die aber leider, leider, leider nur angerissen werden.
Mhm.
Und es ist die Entstehung dieser Superheldengruppe, die parallel erzählt wird. Und ist so ein bisschen so trutschig. Kann ich gar nicht so, weißt du?
Okay.
Einfach mal selber gucken. Ist ja auf Netflix, dass wir dankenswerterweise haben, einfach mal selber ein Urteil bilden und sagen, fühlst du das auch?
Ich hatte das auch auf dem Schirm, aber ich guck mal rein, auf jeden Fall.
Nicht ganz so ganz, ganz toll ist die Neuverfilmung von Mortal Kombat. Ich habe sie gesehen, letzten Samstag oder so, keine Ahnung. Und ich habe sie für 15 Euro geliehen. Das ist ja ein Kino-Lounge. 15 Euro ist viel.
Ja.
Für die Neuverfilmung von Mortal Kombat.
Ich wollte gerade sagen. Was hat dich geritten?
Wir müssen uns, ja nix, Warner Brothers unter die Arme greifen. Wir müssen uns vor Augen führen, dass das Spielekonzept von Mortal Kombat im Wesentlichen ist, dass sich zwei Figuren gegenüberstehen, die Fresse polieren. Das war's. Das ist das gesamte Narrativ vom Mortal Kombat. Also mussten sie eine Geschichte mehr oder minder geschmeidig drumherum häkeln. Und das ist nicht so gut geglückt. So, es gibt in dem ganzen Film, der völliger Unsinn ist, also kompletter Schwachsinn, technisch auf hohem Niveau Bullshit, nur eine gute Szene. Und die macht klar, dass zumindest die Leute, die den Film gemacht haben, so ein bisschen Herzblut haben. Oder der das Buch geschrieben hat, ist zumindest ein Mortal Kombat-Fan. Denn es gibt eine Kampfszene zwischen Kano, der da noch zu den Guten gehört. Das war der Typ mit dem Laserauge und so einer Else, wo ich jetzt auf den Namen nicht komme.
Else.
Sie heißt Else.
Meistens heißt sie Else, ja.
Die kämpfen dann zur Ausbildung bei Raiden. Das ist der Typ mit dem Reisstrohhut, der überall angeschissen kommt.
Keinen Kaffee an.
Das Thema angeschissen, es zieht sich durch diesen Podcast.
Tut mir leid. Jedenfalls gibt es eine gute Szene. Die beiden kämpfen und die Perle geht wie immer in die Hocke und tritt ihm gegen das Bein und er fällt um. Und er stellt wieder auf und sie geht wieder in die Hocke, tritt ihm aufs Bein und er fällt wieder um. Und dann sagt er, hast du noch andere Tricks drauf? Und das ist genau das, was wir bei Mortal Kombat immer machen. Wenn gar nichts mehr geht, gehst du in die Hocke und sichelst den Leuten so in die Beine rein, weil sie davon immer umfallen. Und das ist genau das, was sie in dem Film dann auch lustvoll einmal machen. Und darüber habe ich natürlich herzlich gelacht. Das hat mich so ein bisschen versöhnt, weil es genau die Problematik ist. Ansonsten ist der Film schon sehr, sehr dummes Zeug. So,
ja.
Man muss sagen, als Fallhöhe der Film Anfang, Ende der 90er war richtig beschissen. Also so beschwert, also Christoph Lambert spielte Raiden. So, spielte Raiden und Raiden hat in der alten Verfilmung auch das letzte Wort mit dem letzten Satz damals, als er sagte, das kann ich leider nicht zulassen. Und dann ist der Film zu Ende. Und hier ist es so ein bisschen, der Film ist unnötig, so, aber nicht ganz so trashig, aber doch irgendwie unnötig, ist auch witzig gemacht und er hat doch einige gute Wortwitze, muss man sagen, aber nicht für 15 Euro.
Ich glaube,
den Fünfer auf dem Sonntagnachmittag ist er wert. Wie 15 ist er nicht wert.
Ich habe drauf gewartet, wann der Sonntag Nachmittag kommt.
Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn angefangen zu schauen, bin eingeschlafen, das, was bei mir ja was heißt.
Ja. 14 Uhr am Nachmittag.
Bin dann in der Mitte wieder aufgewacht, Pipi machen gegangen, habe mich wieder hingesetzt und bin wieder eingeschlafen. Also das ist der hat mich noch nicht mal als Martial Arts Fan als jemand Martial der Arts. Diese
Martial Arts
ja ist ja gut.
Martial Arts leitet die Kunstakademie in Pontbrest.
Genau.
Genau.
Habt ihr denn eher Mortal Kombat gespielt oder ich war ja mehr Tekken.
Tekken.
Komm, Tekken, ich will eine Runde
Tekken. Tekken war ja fast das Gleiche eigentlich.
Ja, aber also, habt ihr auch den Tekken-Daumen gehabt? Ich hatte hier so eine Blase am Daumen, den Tekken-Daumen. Das war der berühmte, weil der Controller von der PS, war das die erste oder die zweite PS? Es gab zwei große Verletzungen damals in den 90ern. Das war der Tekken-Daumen und das war die Mario Party-Handfläche. Denn es gab die Mario Party-Spiele und der Controller von dem N64 hatte ja einen analogen Stick in der Mitte, der geriffelt war.
Ja.
Und da gab es Spiele, wo du so machen musstest. Und wir hatten wirklich hier gab es dann offene Stellen in Japan, wurde das Ding an Mario Party die Cartridge nur noch mit Gummihandschuhen verkauft später, weil es Verletzungen gab. Und wir hatten also teilweise, entweder hatten wir einen Tekken-Daumen mit einer Blase oder eine offene Handfläche. Da wusste man ganz genau, gestern wieder Mario Party gespielt? Nee, hier, ich hatte Tekken hier.
Ja. Das sind die drängenden Probleme, die unsere
Kinder haben. First World, also, das, da kann, da, Opas reden vom Krieg, da können die jungen Leute, was der Tekken-Daumen.
Ja. Also, wie gesagt, also ich fand's auch jetzt nicht wirklich.
Was ist denn jetzt mit Guns Akimbo?
Ach so, ja, endlich.
Endlich kommen wir zu Guns Akimbo.
Ja, der hat Spaß gemacht, so unsinnig wie der ist. Und ich muss dem Kollegen Radcliffe jetzt auch mal wirklich zugutehalten, dass der ja wirklich so konsequent sich wirklich Rollen aussucht, die so dermaßen gegen den Strich sind.
Ja.
Das finde ich super. Also ich mag ihn wirklich gerne. Also
immer wenn ich die Augen schließe, weiß ich nicht, ob es der Darsteller von Bilbo Beutlin ist oder von Harry Potter. Schwierig für mich auseinanderzuhalten. Aber tatsächlich fand ich das sehr gut. Also ich finde auch dieses ganze, ich meine, das Drehbuch. Ich würde mich über so eine Drehbuchlesung freuen, einfach über das Exposé, dass man sagt Folgendes: Der Mann macht sich im Internet lustig und dann dringen Wüstlinge bei ihm in die Bude ein und schrauben ihm zwei Pistolen an die Hände.
Wüstlinge, finde ich schön.
Wüstlinge, ja. Wüstlinge schrauben ihm Pistolen an die Hände. Es geht über Tische und Bänke. Und dann soll er, ihm wird gesagt, pass auf, du hast die und die wird dich jetzt jagen und töten. Das ist das Spiel. Das ist international anerkannt, jeder guckt das im Internet, du bist der Underdog, du hast nicht mal eine Hose an, du wirst auch keiner ankriegen, einfach weil du zwei Pistolen an die Hände geschraubt hast. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Und daraus was zu entwickeln,
daraus so ein Film zu machen.
Ein bisschen Running Man auch, ne, ja. Durchaus so. Anleihen und also mir da richtig Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ich habe ihn angefangen, ich habe gesagt, nee, den gucke ich jetzt zu Ende. Ich habe den ganz spät geguckt, um 1 Uhr nachts, ich muss den jetzt zu Ende gucken, ich bin jetzt drin. Also er hat ein sehr, sehr geiles Pacing, muss ich sagen. Der hält die Spannung aber ich habe jetzt eigentlich gewartet, dass Thorsten sagt, angenehm gewalttätig, das ist er ja auf jeden Fall.
Ich finde es natürlich gut, dass da die Kugeln genau abgezählt werden. Ich hatte überlegt, mir den Film nochmal anzugucken, zu gucken, ob er wirklich passt. 12 Schuss pro Magazin, aber ich habe es nicht gemacht.
Ich fand das im Gegensatz zu vergleichbaren Filmen wie zum Beispiel jetzt nochmal Kick-Ass und so weiter, mit dem ich so ein bisschen meine Probleme hatte, aufgrund der Gewalt halt auch, ist da einfach dieses Comichafte und diese ganze Prämisse.
Ist das nicht auch auf dem Comic?
Ich glaube schon, das hat natürlich was alles sehr, sehr Japanisches und so weiter. Also da kann ich dem wirklich auch diese ganze Gewalt, was heißt jetzt verzeihen? Also ich finde das dann auch, es passt dann auch. Und da kann ich jetzt nicht sagen, dieser Film ruft jetzt zur Gewalt auf.
Ach so, Blödsinn. Wenn das in so einem Kontext steht, dann ist das, wenn die Gewalt gerechtfertigt ist oder beziehungsweise so thematisiert wird, dann ist das doch völlig in Ordnung. Also dann ist das halt, ne?
Von uns dreien auf jeden Fall ein ganz großer Daumen nach oben. Absolut. Wir können den Film sehr, sehr empfehlen für einen gepflegten Nachmittag. Ein Film, über den wir jetzt leider noch nicht sprechen können, weil er, glaube ich, erst morgen ausgestrahlt wird, wenn wir das aufnehmen, ist Army of the Dead. Darüber werden wir aber beim nächsten Mal ja, in Länge
ganz
sprechen.
Den werden wir uns auf ich kann schon jetzt sagen, ich habe ja die ersten 15 Minuten gesehen, weil ich habe ja bei diesem völlig unsäglichen YouTube-Event habe ich ja mitgemacht. Da musste man, da kam dann Zack Snyder und der Cast.
Zack Snyder, halt, über den wir heute schon gesprochen haben.
Ja, genau. Die kamen dann so und, wenn ihr die ersten 15 Minuten sehen wollt, dann müsst ihr uns helfen, weil wir haben da in der Wüste ist irgendwas vergraben und ihr müsst uns helfen. Und also im Grunde ging es darum, dass die Leute, die dann da bei diesem Live-Chat mitgemacht haben, dass die immer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein ganz spezielles Emoji mailen mussten. So, ne? Ich Idiot, habe tatsächlich 2 Minuten mitgemacht, bis ich gedacht habe, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Weißt du, hab dann wirklich so einfach nur gewartet, bis die ganzen anderen Leute da ihre Emojis. Und dann hat man irgendein Safe aus der Wüste, hat man dann rausgehoben und dann hieß es immer wieder unterschnitten von Zack Snyder, der gesagt hat, oh, die Bedrohung ist ganz nah, the Army of the Dead is near und so, ne? Und das, in der ganzen Aktion tauchte nicht ein Zombie auf. Doch, am Ende tauchte ein Zombie auf. Und dann kam aber endlich das, worauf man gewartet hat, nämlich die ersten 15 Minuten. Und da muss man ja sagen, wenn man sich an den ersten Dawn of the Dead von Zack Snyder, an das Remake erinnert, weiß man ja, man kann ja zu dem Film stehen, wie man will, aber man wird wohl auch kaum ein besseres Einstieg in einen Zombie-Film finden wie in Dawn of the Dead von Zack Snyder. Okay. Und genauso ist es hier auch. Also das ist das ganze Intro und so, das ist also großartig, wie es zu dieser Katastrophe, zu diesem Zombie-Outbreak gekommen ist. Also es legt schon gleich so eine Latte sehr, sehr hoch, wo man denkt, wow, ja, da hätte ich jetzt gleich Bock weiter zu gucken. Und ich habe auch totalen Bock auf den Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Und ich warte sogar, weil wir haben ja morgen Abend unseren speziellen Patreon-Event. Deswegen kann ich den morgen Abend nicht gucken, weil ich möchte nicht so spät Pizza essen. Denn das ist echt ein Film, den will ich, da hole ich mir eine riesengroße Pizza und 2 Liter Cola. Und dann möchte ich den Film abends wunderbar genießen, weil es gibt, glaube ich, keinen Film, zu dem das besser passt wie zu Army of the Dead. Also ja, ich freue mich riesig.
Mit 2 Liter Cola wirst du auch nicht einpennen, wie beim
Ja, das stimmt. Das Koffein hat bei mir überhaupt keine Wirkung.
Mit 2 Liter Cola musst du aber wahrscheinlich zwischendurch mal auf Pause drücken, Gary, ne?
Ja, ich weiß. Aber also, das kann man ja. Das ist bei uns immer so traditionell, das habe ich übrigens gemerkt bei uns. Wenn wir einen Film gucken, wir fangen immer an und dann so nach 5 Minuten drücken wir auf Pause und dann macht sich jeder, wenn der Henry hier zum Besuch ist, macht sich jeder noch was zu essen. Und dann nach einer Viertelstunde kommt man dann wieder zurück und dann wird weitergeguckt.
Das Leute, es wird so schwierig werden, wenn wir wieder ins Kino müssen, wenn wir ins Kino dürfen. Stimmt. Was meinst du, was unsere Sehgewohnheit? Erstmal werden wir die ganze
Blase.
Zeit. Erstmal die Blase, dann dieses Gucken und dann dieser Moment, wo du sagst, okay, ich drücke jetzt auf den Knopf und sehe, wie lange der Film noch läuft.
Ja.
Wie lange läuft der denn noch? Drück mal auf den Knopf und dann sieht man unsere
Ja, das ist das größte Problem, das finde ich auch.
Ich möchte gucken,
wie lange der noch läuft. Und das ist was, das geht im Kino nicht. Ich möchte den Filmvorführer anrufen können.
Oh, wisst ihr was, ich freue mich so, wenn wir dreimal wieder ins Kino können und einer neben mir sitzt und sagt, komm, lass uns gehen, ich mag nicht mehr. Ich habe Arschlöcher gesehen, ich möchte das nicht. Komm, wir gehen. Nein, wir ziehen das durch.
Das war nach 3 Minuten.
Das war nach Cats. Aber Thorsten, du wolltest da rein, du hast mich angerufen und hast gesagt,
ich will den Film sehen. Alle sind gegangen. Alle. Wir waren die Letzten im Kino. Ich habe nach 10 Minuten schon gesagt, wir haben es versucht. Wir haben bezahlt, ich will kein Geld zurück, lass uns bitte gehen. Ich will mir noch eine Winterjacke kaufen, lass uns bitte gehen. Nein, wir haben ihn geguckt. Alle sind gegangen, selbst die hartleibigen Korthosenträger, die gerne im Musical gehen, die sind alle weg.
Also wir freuen uns wirklich drauf, das wird wirklich schön, wenn man ins Kino gehen, wieder Kino gehen, das wird wieder eine neue Erfahrung. Ihr Lieben, ich habe einen ganz tollen Film gesehen, und zwar Der Bordelkramer und die ewige Liebe. Der letzte Film von Josef Filzmeier mit Buddy Herbig. Und der Film ist ganz toll. Er ist wirklich super schön gefilmt. Buddy Herbig ist in der Maske, als der Bordelkramer ist der Tod. Er spielt ihn auch nicht zum ersten Mal. Er hat ihn schon gespielt für Josef Filzmeier zusammen mit Franz Xaver Kreuz in vor ein paar Jahren die Geschichte von Brandner Kaspar. Der Film ist herzallerliebst, Habe Kerkeling als Teufel, Rick Cavanian ist dabei. Es ist ein ganz tolles Cast. Und ich kann euch wirklich nur sagen, der Film ist richtig, richtig schön. Mir hat er richtig viel Spaß gemacht. Muss ich jetzt einmal mal kurz sagen, weil ich habe nämlich auch neulich erst, und da habe ich mich selber auch drüber geärgert, neulich erst den Film Ballon gesehen von Bully Herbig. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Natürlich.
Ja, weil das war auch so ein Film, als der rauskam im Kino, habe ich gedacht, ach, ich gucke mir jetzt keinen Film von Bully Herbig an, der ernst ist und wo ich weiß, was passiert am Ende. Da war ich selber so ein bisschen zynisch drauf. Und ich habe diesen Film gesehen, Ballon, und das ist fast ein Spielberg. Der fängt an und hört nicht auf, spannend zu sein, obwohl du weißt, was am Ende passiert. Er hält die Spannung, die Ausstattung, die Leute. Eigentlich ist es der weiße Hai mit Thomas Kretschmann als Hai.
Ich hätte Bully Herbig mal im Interview gesehen und ich meine, er hätte auch gesagt, dass der Weiße Hai tatsächlich auch einer seiner Lieblingsfilme ist.
Also vom Spannungsaufbau natürlich.
Also da weiß man, wo die Inspiration herkommt. Ja.
Ich möchte kurz Werbung machen für meinen Zweitpodcast, für den Blühende Landschaften. Da habe ich nämlich mit Thomas Nicolai drüber gesprochen, der ja als DDR-Bürger das auch aus seiner Sicht gesehen hat, auch diesen Film gesehen hat. Ja. Und auch diese ganzen, die fahren dann halt nach Berlin. Und es gibt so ein paar Tricks und ein paar Kniffe, die man als Filmfan ahnt, das kommt jetzt. Aber selbst das ist gut gemacht. Und selbst das ist perfekt inszeniert und auch die Kamerafahrten. Ich fand ja zum Beispiel, Gary, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, bei Mosquito Coast wurde ein bisschen sehr opulent mit Drohnen umgegangen, also mit diesen Drohnenfahrten. Fängt ganz toll an mit einer Drohnenfahrt, aber es ist dann sieht man es wieder und so. Und es gibt bei Ballon eine Szene, wo offensichtlich eine Drohne dem Auto hinterherfährt und es ist so der Anfang von The Shining.
Weißt du? Ich habe nicht drauf geachtet.
Ja, achte mal drauf. Es ist so, also ich bin mir sicher, dass er es drauf angelegt hat, das zu zitieren. Also nicht geklaut, sondern weil er weiß auch einfach, was er macht. Aber The Shining hat ja diesen unfassbaren, das gab es ja vorher nicht. The Shining, das ist ja mit dem Helikopter gemacht, diese Fahrt über den See und an der Seite vom Berg fährt das Auto entlang. Wenn du das heute siehst, sieht es ja immer noch absolut fantastisch aus. Das kann man heute mit Drohnen ja wunderbar machen. Also falls ihr diesen Film Ballon noch nicht gesehen habt, er ist auch auf den üblichen verdächtigen Streaming-Portalen zu sehen, hat mich umgehauen. Und ich habe mich geärgert, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn mir selber ein bisschen in den Arsch gebissen.
Bully Herbig, das wäre tatsächlich auch mal ein toller Gast, muss ich sagen.
Ja, hast du nicht.
Dann fragen wir mal, ich finde, er hat noch einen gut bei mir. Ich war im Bayerischen Hof das letzte Mal so vor zwei Jahren sogar. Das war 2019, war ich im Bayerischen Hof, weil ich im Zirkus Krone aufgetreten bin. Jetzt gehe ich da aber nicht mehr hin in den Bayerischen Hof, weil mir das zu tralafitti und zu elitär ist. Und dann war ich da und wollte den Fahrstuhl nach oben nehmen. Dann hielt mich ein Mann auf und sagte, Sie können jetzt diesen Fahrstuhl nicht benutzen. Denn er führt in die zweite Etage und da ist eine Preisverleihung für Ballon. Und da sind Herr Kretschmann sind da und Bully Herbig ist da und da können Sie beim besten Willen nicht hoch. Und ich so, ja, aber ich will jetzt pennen, das geht nicht. Dann habe ich gesagt, ja und jetzt? Ja, nichts, verpissen Sie sich. Ja, dann konnte ich die Treppe nehmen. So. Und das war halt, jetzt habe ich natürlich mit Bully Herbig mal was gedreht mit Amazon, aber ich wäre lieber auf die Aftershow-Party gegangen, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne mal geguckt, so. Ich finde Thomas Kretschmann toll.
Ja, aber toller. Ja, Bully Herbig würde ich mich total gerne mal über Filme und über sein nicht nur über sein Werk, sondern auch über seine Einflüsse auch mal. Weil ich finde wirklich, dass das Ballon ist Hollywood.
Ja, Ballon ist ein reiner Hollywood-Film. Das merkst du schon an der Musik, wie unglaublich sorgsam die Musik ist. Diese großartige Montageszene der Ballons.
Großartig, ja.
Mit der Musik von... Der Mann, der die Musik gemacht hat, heißt... das weiß ich, weil ich den Track häufiger höre... Moment, Ballon. Der heißt Ralf Wengenmeier und Marvin Miller. Also Ralf Wengenmeier hat die Musik gemacht und die ist fantastisch. Mhm. Fantastisch.
Ja, dann lass uns doch mal kurz, wir haben da gerade eben drüber gesprochen, wir haben für unsere Patrons ein kleines Meet and Greet, das haben wir schon mal gemacht, eine Stunde treffen wir uns per Zoom und per diesem Internet mit unseren lieben Freunden, die uns bei Patreon unterstützen. Wir haben ein Versus ins Leben gegrufen, wo wir zwei Sachen gegeneinander stellen, das haben wir jetzt gemacht, Gary und ich, mit Mythic Quest und mit Dead Pixels, und daran arbeiten wir auch, und unser Tim Burton Special ist in Arbeit. So, das kommt auch exklusiv für unsere Patreons. Kommen wir zur Mystery Box.
Ja.
Zur Mystery Box. Wir haben beim letzten Mal gefragt, und da haben wir ein bisschen was losgetreten. Was ist denn euer welches Filmende oder Serienende euch am meisten rausgehauen hat? Und da gab es einige, die aufs Gleiche rausgekommen sind. Ich sag nur, Game of Thrones wurde sehr oft genannt. How I Met Your Mother, Lost natürlich. Sopranos hat wohl auch ein sehr unbefriedigendes Ende. Dann lese ich mal eben kurz vor. Ich lese jetzt nicht alle vor, die mitgemacht haben, aber ein sehr, sehr interessante Sache von Matthias Ospelkaus. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das schlimmste Ende ist eindeutig das Ende zu AI, künstliche Intelligenz von Steven Spielberg. Während der Film um den kleinen Androidenjungen durchaus interessant gemacht war und auch tiefgreifende Fragen zum Thema Menschlichkeit, Liebe und Seele gestellt hat, hätte der Film an der Stelle enden müssen, als der Kleine am Ziel angekommen war und unter Wasser alleine vor der Statue der Fee saß und auf die Erfüllung seiner Wünsche gewartet hat, Pinocchio, von dem man halt wusste, dass dies nie geschehen würde, weil die Alte halt nur eine Figur aus einem Freizeitpark war, Ende, Schnittfilm aus. Aber nein, Jahrhunderte später wird er von Aliens gefunden, Cate Blanchett spricht die Alienfrau, und klonen dann seine Mama, Happy End, und das war für ihn doch sehr, 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 ja, fast schon traumatisch. Das ist so ein typisches Beispiel von Filmen, die eigentlich zu Ende sind, aber noch so ein Nachklapp haben, der dann so zu versöhnlich ist. Genau das haben wir gemeint. Genau diese Enden haben wir gemeint. Dann kam von Tim Sander aus Hamburg, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, Alf. Wisst ihr noch, wie Alf geendet hat?
Nee.
Der wurde, glaube ich, vom Militär annektiert oder irgendwie so.
Ganz,
ne?
Genau. Und es sollte noch eine fünfte Staffel geben, aber das kam nicht mehr. Es kam dann noch ein komischer Film.
Ja, genau.
Auch keiner mal gesehen. Dann gibt es Serien wie zum Beispiel Alcatraz, weil die abgesetzt worden sind. Leonie schreibt über Stadt der Engel, über den Schluss von Stadt der Engel mit Nicolas Cage und Meg Ryan. Das hat mich auch sehr, sehr traumatisiert, will ich jetzt nicht sagen, aber das war schon auch... Man darf ja nicht vergessen, Stadt der Engel war ja ein Remake von Himmel über Berlin auch.
Ja, gut, das Ende war Bullshit, aber was, wenn Meg Ryan mit dem Fahrrad den Berg runterfährt, soll sie Augen aufmachen, Hände am Lenker. Weiß doch nicht, was das soll. Weißt du? Das sind so die Grundregeln, die lernst du als Fünfjähriger, weiß nicht, was nicht ist. Weißt du, da kannst du tausendmal im Restaurant rumstöhnen, wenn du zu blöd bist, Fahrrad zu fahren.
Ja, selber dann, schuld. Sag's
ja doch. Ja, selber schuld.
Thorsten Sträter erklärt das Ende von Stadt der Engel. Finde ich ganz fantastisch. Fertig.
Ja, es ist das Beste, um das zu schließen, das Beste an Stadt der Engel mit Nicolas Cage sind in diesem Falle, nicht wie bei Halston, die Mäntel. Denn der trägt wunderbare, staubfarbene, wunderschöne Mäntel. Die sind wie die Erde selbst, so, total großartig, wie der Himmel. Also unglaublich tolle Mäntel.
Helfen wir mal, Thorsten, ist es bei Stadt der Engel nicht so, dass unser Freund Martin Kessler Nicolas Cage nicht spricht?
Ja, er spricht ihn nicht. Er wird gesprochen von Thorsten Sense, also der stimmt. Stimme eigentlich von Val Kilmer.
Und Kyle MacLachlan. Mhm. Agent Cooper. Twin Peaks. Ja, gut. Wer übrigens mehr von Martin Kessler hören will, guckt euch bitte nur The Bad Batch an Star Wars. Das ist Martin Kessler Overkill.
Ja,
ich spreche alles. Immer.
Er hat mir geschrieben, ich kann mich fast selbst nicht mehr hören. Ich spreche fast jeden in dieser Serie. Ja. Ganz, ganz großartig. Dann möchte ich noch eins vorlesen von Heike Elfers Winter. Und zwar eine Serie, die ich nicht auf dem Schirm hatte aus den 80ern. Weißer Bim Schwarzohr. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ist eigentlich ein Zwei-Teile-Film. Das ZDF hatte eine 7-teilige Serie draus gemacht, ist in den 80ern im ZDF-Ferienprogramm gesendet. Wahrscheinlich präsentiert von Anke Engelke. Und damit meine Kindheit zerstört. Da sind wir beim Thema. Es geht um einen Hund, der einen Scheißdreck, sorry, ist so nach dem anderen erlebt. Spielt in Russland und ist natürlich unglaublich gesellschaftskritisch. Habe ich aber als Lütte Dirn sowas von nicht kapiert. Also der Hund wird von seinem Herrchen getrennt, weil er ins Krankenhaus muss und der Wuffi leidet 6 Folgen wie Sau. Und in der letzten Folge, kurz bevor sein Herrchen ihn wiederfindet, stirbt er. Kurz vor der Rettung. Tot. Einfach so verreckt. Ich könnte immer noch heulen. Ich war 10. Ich habe damals tagelang immer wieder geflennt deswegen. Und ich habe es bisher nicht geschafft, mir den Film auf DVD zu besorgen, um das Ganze mit meinem erwachsenen Ich zu schauen, um das Trauma aufzuarbeiten.
Schreibt muss man doch nicht. So eine Scheiße unterstützt man nicht. Was ist für eine Kacke?
Aber als Kind, ja... Mein Gott, habt ihr irgendwie einen, also Heike, wir fühlen sehr mit dir. Habt ihr irgendwie einen Film oder eine Serie, wo ihr sagt, das Ende war so richtig für die Tonne?
Ich überlege die ganze Zeit schon, aber mir fällt spontan echt nichts ein. Ich bin da immer sehr, sehr...
Was denn?
Ende. Schlecht. Ein Ende. Mir ging's, die Idee war, welches Ende macht den Film kaputt? Also wirklich ganz zum Schluss. Der Film ist super, ist alles klasse und am Ende passiert, was du denkst. Also wir können jetzt über die Filme von M. Night Shyamalan reden.
Ah, tut mir leid. Da bin ich wieder.
So, ich habe noch einen Film. Wegen dem Film habe ich eigentlich diese Frage auch gestellt. Erinnert ihr euch noch an den Film Im Auftrag des Teufels mit Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron? Der hieß ja auf Englisch The Devil's Advocate. The Devil's Advocate. Durfte auf Deutsch ja nicht so heißen, weil es ja schon einen Film gibt, einen Film aus den 50er, 60er Jahren, des Teufels Advokat. Kurze,
das ist der Film, den ich einmal im Jahr gucke. Das gucke ich einmal im Jahr.
Kommen wir kurz drauf, weil ich habe in Frankfurt bin ich damals, als der Film lief, an einem Kino vorbeigegangen. Der lief tagsüber in der Kindervorstellung, in der Nachmittagsvorstellung Pippi Langstrumpf. Und abends lief Im Auftrag des Teufels. Gary, du kennst die Geschichte, war eine Nummer von mir, aber es ist wirklich passiert. Und das war so ein Kino, wo man noch wirklich noch so die Buchstaben draußen dran machte, so mit einer mit einer Leiter hergeht. Und da stand wirklich groß drauf, Pippi Langstrumpf Im Auftrag des Teufels. Und ich habe gedacht, den Film muss ich sehen. So, und dieser Film, den Film finde ich ganz toll. Und das Ende hat mich so enttäuscht, so rausgehauen.
Warum?
Weil am Ende... Ja, also, ne? Keanu Reeves opfert sich, der Teufel ist sein Auftraggeber, es geht um Anwaltsgeschichten und so weiter. So. Und am Ende opfert sich Keanu, wir spoilern das jetzt einfach, opfert sich Keanu Reeves und ist tot, wacht auf und ist wieder lebendig. Und alles ist wieder gut. Und ist auf einmal wieder in dem Gerichtssaal. Und er gewinnt
den Prozess. Und trifft wieder die gleiche Entscheidung.
Deswegen
sagt Al Pacino zum Schluss, die Eitelkeit war immer meine Lieblingssünde.
Ja.
Und das ist ja der Grund, um zu zeigen,
dass das,
weil Dante ja gesagt hat, die Hölle sind immer Wiederholungen, immer Wiederholungen.
Aber weißt du, was mich rausgehauen hat? Nicht dieses, der Effekt vorher. Er ist ja der Teufel ist ja eigentlich jemand anders, der sich dann in Al Pacino, also in den Teufel verwandelt, damit der gemeine Kinozuschauer merkt, es war der Teufel von Anfang an. Und dieser Morphing-Effekt. Wie aus diesem normalen Menschen. Das war, wann der Film? 98, 99 ungefähr so?
Irgendwie so.
Ja. Irgendwie sowas. Also er dreht sich zur Kamera und aus diesem Schauspieler, den keiner kennt, wird mit einem der schlechtesten Morphing-Effekte damals schon Al Pacino. Und ich habe gesagt, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also nennt mich bitte empfindlich, aber das hat mir echt den ganzen Film versaut.
Naja, aber Gott sei Dank ganz zum Schluss.
Ja.
So ein beschissener Morphing-Effekt am Anfang. Das halte ich für problematisch.
Nee, also nochmal zu dem Thema. Also ich bin da immer sehr, sehr gnädig. Ich überlege auch die ganze Zeit schon, ob es wirklich was gab, wo ich so wirklich sauer war am Ende. Nee, also mir fällt wirklich nichts ein. Ich muss da wirklich nochmal in mich gehen. Aber ich bin immer sehr gnädig und sehe das immer so als Gesamtkunstwerk. Also man kann mich auch bei AI, das... Hat mich nicht gestört.
Was war denn mit Lost und was war mit Game of Thrones bei dir, Gary?
Ja, bei Game of Thrones, da hat man einfach gespürt, da fehlten einfach so ein paar Folgen. Das ging dann alles holterdiepolter.
Das ging zu schnell.
Aber das merkte man, ja. Aber und bei Lost, ich kam mit dem Ende von Lost total gut klar. Ich kam auch mit dem Ende von The Sopranos gut klar. Das Problem ist halt, dass immer eine riesige Erwartungshaltung aufgebaut wird, gerade bei so unheimlich populären Serien oder bei unserem lieben Freund Stephen King, der ja auch immer Probleme hat mit dem Ende. Ja, man liest dieses Riesenbuch S und am Ende ist es halt eine Riesenspinne. Verstehst du so? Ja. Das ist halt immer so
antiklimaktisch. Das war eins von Kings ganz wenigen Problem, dass seine Auffassung war, festschrauben zu müssen, dass dieses namenlose, schwer greifbare Böse in Form eines Clowns ein spinnenähnliches Monster ist, das aus dem Weltall kommt. Schon das ist mir zu viel. Da hätte ich gar nicht gebraucht.
Ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo du sagen würdest, als großer Stephen King-Fan...
Aber das hat mir nichts kaputt gemacht. Verstehst du das?
Nicht, ja, aber wenn du einen Film siehst, ist es doch was anderes, wie wenn du ein Buch liest, Gary.
Ja.
So, pass auf, wir ziehen mal kurz eben. Ich lass keinen ziehen. Thorsten greift rein. Gary greift auch mal rein. Mach mal so mit der Kamera. So. Die Mystery Box geht an. Trommelwirbel. Simone Mühlenmeier. Herzlichen Glückwunsch, Simone Mühlenmeier. Bekommt unsere Mystery Box und die nächste Mystery Box geht an die oder an denjenigen, man muss ja jetzt immer so ein bisschen aufpassen mit dem Gendern, die uns folgende, ne, auch wieder, es ist auch wieder keine Frage, es ist eigentlich das, was wir beim letzten Mal auch gefragt haben, nur positiv. Welches Remake oder welches Reboot ist besser als das Original und warum? Nicht einfach nur schreiben, blablabla.
Oh ja, da gibt es durchaus.
Da gibt es einige Sachen. Also denkt mal ein bisschen nach.
Übrigens, in dem Zusammenhang, Edgar Wright verfilmt Running Man nochmal neu. Freue ich mich sehr drauf.
Weil das könnte was werden.
Ja, da war die erste Verfilmung, die wir kennen, die fand ich ja grottig. Aber,
mit Arnold. Ja. Ah, what are you doing there? Get out of this car! There's a bomb in the car! Get out of there! It's a chopper! If it bleeds, we can kill it! Stick around!
Genau. Funktioniert, wie gesagt, jedes Mal.
Funktioniert immer. Ja. Also ich meine jetzt nicht Sequels. Ich meine jetzt nicht den zweiten Teil von John Wick. Ich meine Remake. Ich meine wirklich also ein Remake.
Wie zum Beispiel das Carlson vom Dach mit Ryan Gosling. Diese teure Verfilmung.
Das fand ich durchaus vom Ansatz her, fand ich das durchaus, das kann man machen. Ja. Fand ich durchaus.
Ne? Genau. Ich verstehe schon. Also
was es schon mal gab als Serie oder als Film, es gibt ja Serien, die zu einem Film wurden. Es gibt auch Filme, die zu einer Serie wurden.
Moskitokurs ist das.
Moskitokurs. Nehmen wir mal einfach ein Beispiel, weil wir darüber gesprochen haben. Nehmen wir mal Moskitokurs. Ja, wenn Moskitokurs die Serie fertig ist, können wir sagen, und wir den Film gesehen haben, können wir sagen, die Serie war besser oder aus den und den Gründen zeitgemäßer, whatever, und hat euch vielleicht das Original näher gebracht oder. Es geht nicht um was Negatives diesmal, sondern es geht um was Positives. Welches Reboot oder welches Remake ist besser als das Original? Post bitte unter dem Betreff SBS 86 Mystery Box an post@streterbender-strebech.
Genau.
Nicht über Facebook, nicht über Instagram und nicht über Twitter. Auch da sind wir aktiv. Wir versuchen da uns ein bisschen zu ein paar Sachen. Ich habe jetzt mal wieder nicht fernzuhalten. Nein, das stimmt nicht. Ich habe jetzt gerade wieder kam wieder eine schöne Fanart rein mit Lego-Männchen. Die kann man auf Instagram gucken. Wir versuchen euch immer so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Wie gesagt, wenn ihr mehr von uns wollt, könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen. Da gibt es demnächst, wie gesagt, ein paar Specials. Es gibt Meet and Greets. Es gibt das Tim Burton Special, auf das ich mich sehr freue.
Ja.
Und mehr demnächst. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder in echt sehen können.
Ja.
Weiß, wie es euch geht.
Der letzte Zoom-Podcast. Man weiß es nicht.
Es ist so bequem. Auch daran müssen wir uns wieder gewöhnen. Ne? Wir müssen uns, glaube ich.
Ich freue mich. Ich freue mich total, euch wieder.
Ich habe keinen Bock auf bequem.
Nee. Echt nicht. Du willst es wieder richtig hart, ne? Das Blöde ist, wir haben uns jetzt so mittlerweile dran gewöhnt, ich sehe uns schon vor uns.
Nein.
Steht, du musst das Mikro anmachen. Was? Ich höre dich nicht, Gary. Du stehst vor mir. Was? Hallo? Gary? Ist eingefroren. Gary, was ist denn los? Nein, hast du kein Chrome?
Ja.
Das ist schlimm.
Ja, aber es ist ein Lichtstreif am Horizont.
Übrigens, ich hatte noch einen Einfall gehabt, und zwar, wenn Fans unbedingt wollen und sich nicht damit abfinden wollen, dass die letzte Folge, also Stretterbänder Streberg 85, ohne Bild war. Ich meine, kann man natürlich sich gerne Segmente da rausnehmen und dann mal selber mal ein Stretterbänder Streberg. Ne? Weil ich bin inspiriert. Ich habe ein Video gesehen von einem Fan von dir, Thorsten, der einen Text von dir praktisch also synchronisiert hat, beziehungsweise ne, also du hast gesprochen und er hat den
bei TikTok
nachgespielt.
Das ist irgendwo süß. Da gehe ich gerichtlich gegen vor. Nee, finde ich schön. Machen wir weiter.
Also vielleicht kann man ja irgendwas mit Handpuppen oder mit da sollte man die Fantasie vielleicht so einen kleinen Ausschnitt. Das wäre doch mal kreativ. Ne?
Leute anfangen, Nummern von Thorsten als Lego nachzumachen, dann hat das endgültig geschafft. Das war ja bei Eddie Izzard, bei der Death Star Canteen war das so. Dann auf einmal, oder auch bei Marc-Uwe Kling war das ja auch so, dass dann bestimmte Sachen. Das ist eine gute Idee, Gary. Man kann den letzten Podcast vielleicht, man muss den ja nicht komplett.
Nein,
aber vielleicht
Gottes Willen,
das oder Handpuppen. Macht ein Daumenkino, ja?
So Highlights.
Warum nicht?
Genau.
Nicht. Wir werden das auf jeden Fall gutheißen. Wir werden uns nicht lumpen lassen.
Und keiner
wir
wird dafür bezahlt.
Ja, aber wir werden das.
Wir werden das würdigen.
Es soll euer Schaden nicht sein.
Nein.
Nein. Da geht's über Tisch und Bänke.
Jawohl.
So, wir
brauchen auf meinem Herzen keine Mördergrube.
Nein, Thorsten, den Schneid nehme ich dir nicht ab.
Oh, nein, du kannst mir den Schneid nicht abkaufen.
Abkaufen.
Kannst du mir nicht den Schneid abkaufen?
Ist das aus dem Schneidereibereich, du als gelernter Herrenfuzzi-Schneider?
Herrenfuzzi.
Weiß ich doch nicht.
Den Schneid kaufe ich dir nicht ab. Das muss doch irgendeine etymologische Hintergrund haben.
Ja, bin ich das Orakel von Friaul? Was weiß ich denn, ey? Ich kann ja nicht alles wissen.
Ja, aber so. Kann auch
feindselig darauf reagieren, dass man es gefällt. Wo soll ich das wissen, Hennes? Was soll die Kacke?
Ja, genau.
Woher soll ich die Scheiße wissen?
Wenn
die
Sandalen anfließt, mir Wasser aus dem Schuh oder was?
Steht die da mit dem Regal, mit der Enzyklopädie oder was? Was soll ich jetzt für dich machen? Soll ich in die Bücherei gehen für dich, Hennes?
Es kann auch sein,
woher soll ich es wissen?
Dass sich die ganzen Schneider aus Dortmund getroffen haben am Samstag und dann in solchen Phrasen gesprochen haben hier so.
War dann nicht. Ich kann dir eine Hose kürzen. Du bist der Einzige, der es auch wirklich bitter nötig hat. Egal, welche Größe man kauft. Aber ansonsten nicht.
Da habe ich schon so kurze
Beine. Wo soll ich das wissen?
Und ich habe immer noch hoch.
Meinem Judas kannst du tragen und dreimal umschlagen. So sieht's doch aus.
Kann doch sein, dass du irgendwie so eine Handtasche einer Frau geklaut hast, umgedreht hast und gesagt, hier, so wird dein Schuh draus.
So wird dein Schuh. Nein, die Handtasche habe ich geklaut und gesagt, Riddler, setz sie auf. Dann ist das nächste große Ding. So, jetzt ist gut.
Jetzt ist gut. Leute.
In dem Sinne.
War mal wieder ein Fest. Nein, nicht Gary, nicht in dem Sinne.
Warum dürfen wir das andere sagen? Ich darf das nicht sagen.
Als würdest du in irgendeiner Art und Weise den Sinn zusammenfassen können von dem, was du gerade gesagt hast. Also die letzten 1:55. In diesem Sinne, Augen auf vom Eierkauf. Weißt du, das ist überhaupt nicht. Da war ja kein dreiminütiger Impulsvortrag. So.
Ja, okay.
Also aufpassen beim Sackrasieren und macht's gut.
Nichts für ungut. Auch.
Nichts für ungut.
Nichts heißt für ungut. Das gut?
Und alles Gute, auch beruflich.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.